Sehr geehrte Damen und Herren, noch einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung hier im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, auch natürlich die Gäste. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung auf Drucksachen 13092, 13556. Ich begrüße im Einzelnen die Damen und Herren Sachverständige, die unserem Ausschuss heute zur Verfügung stehen, die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss, für die Bundesregierung den noch eintreffenden parlamentarischen Staatssekretär Stefan Wenzel und ab 14:45 den parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner sowie Fachbeamtin des BMWK. Ich begrüße die Vertreter und Vertreterinnen der Länder, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und eben schon getan, nicht zuletzt die Gäste, die heute im Ausschusssaal mit Platz genommen haben und live über das Internet oder im Parlamentsfernsehen zugeschaltet sind. Sie, Damen und Herren Sachverständige, wurden darüber informiert, dass Sie im Vorfeld Ihrer mündlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratung offenzulegen haben. Ich stelle fest, derlei Interessensverknüpfungen sind für diese Anhörung nicht vorgetragen worden. Ich komme zum Ablauf der heutigen Anhörung. Zunächst erhalten Sie als Sachverständige die Gelegenheit für ein Eingangsstatement jeweils von 3 Minuten. Anschließend folgen 4 Fragerunden. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von 4 Minuten in der ersten Runde und von 3 Minuten in den folgenden Runden unbedingt eingehalten werden muss. Einige von Ihnen kennen das schon. Ihre verbleibende Redezeit sehen Sie oben an den Bildschirmen. Für alle anderen gilt, also vor allen Dingen für meine Kolleginnen und Kollegen, je kürzer die Frage, umso mehr Zeit steht für die Antwort zur Verfügung. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind verteilt worden und stehen online allen Interessierten zur Verfügung. Über diese Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Daher werde ich die Sachverständigen vor jeder Wortmeldung namentlich aufrufen. Wundern Sie sich nicht, wenn ich also immer wieder Ihren Namen ganz deutlich ausspreche. Bevor ich Ihnen das Wort erteile für Ihr Eingangsstatement, möchte ich Sie einmal noch mal namentlich begrüßen und vorstellen. Heute hier ist Gregor Dilger, Geschäftsführer vom Bundesverband Geothermie e.V., Dr. Matthias Dümpelmann, Geschäftsführer 8K GmbH, Bernd Düsterdick, uns digital zugeschaltet, Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebund, Carlotta Gerlach, Referentin für erneuerbare Wärmepolitik und Energiewirtschaft, Bundesverband Erneuerbare Energien, Professor Dr. Reinhard Müller-Syre von der Gesellschaft für Fortschritt und Freiheit, Dr. Cornelia Niklas, Leiterin des Bereiches Recht Deutsche Umwelthilfe e.V., Dr. Herbert Pohl, Gründer und Geschäftsführer Deutsche Erdwärme GmbH, Professor Dr. Frank Schill, Dr. Herbert Pohl ist uns auch digital zugeschaltet, Professor Dr. Frank Schillig, Leiter Technische Petrophysik, Leiter des Landesforschungszentrums für Geothermie, Dr. Katrin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende Stadtwerke München GmbH und Professor Dr. Abel Thomas Finken, Hochschule Weihenstephan Triesdorf, TU München Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit. So, in diesem Sinne seien Sie alle herzlich willkommen und ich würde Ihnen das Wort übergeben für Ihre Eingangsstatements und beginne mit Gregor Dilcher.
Sehr geehrte Abgeordnete, geothermische Technologien sind seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Bereits mit den gängigen Verfahren können wir in Deutschland über die Hälfte des Wärme- und Kältebedarfs hierzulande decken, unabhängig von Brennstoffen bzw. deren Import. Als Bundesverband Geothermie begrüßen wir das Geothermiebeschleunigungsgesetz und die begleitenden Maßnahmen ausdrücklich. Die explizite Festschreibung des überragenden öffentlichen Interesses und die Schaffung eines auf Geothermie ausgerichteten Stammgesetzes sind ein Meilenstein. Sie bieten die Chance, Genehmigungsverfahren, die zunächst auf großdimensionierten Bergbau ausgelegt waren, auf Geothermievorhaben zuzuschneiden. Die vorgesehenen Fristsetzungen für nachgeordnete Behörden sind ebenso wichtig wie die Flexibilisierung und Laufzeitverlängerung von Hauptbetriebsplänen oder die Digitalisierung von Antragsverfahren. In den vergangenen 2 Jahren beobachten wir einen regelrechten Run auf Erdwärme. Für über 150 Standorte liegt aktuell eine Aufsuchungserlaubnis für die Suche nach tiefengeothermischer Erdwärme vor. Für die seismischen Vorerkundungen muss aktuell für die kurzzeitige Auslage von Messinstrumenten die Zustimmung aller Grundstückseigentümer eingeholt werden. Der Prozess ist teilweise sehr mühselig und bürokratisch. Abhilfe könnte hier eine allgemeine Duldungspflicht für öffentliche und private Grundstücke sorgen, wie es sie für Vorarbeiten für Schienenwege und Straßen gibt. Zudem sollte die öffentliche Hand geeignete Grundstücke für die Errichtung bzw. Installation von Heizwerken, Wärmeleitungen, Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden bereitstellen. Wir schlagen daher eine entsprechende Verpflichtung vor, wenn keine bestehende Nutzung oder sonstigen überwiegenden öffentlichen Interessen diesem entgegenstehen. Des Weiteren können Vorhabenszulassungen nach UVP-Recht weiter vereinfacht und beschleunigt werden, ohne Umweltschutzbelange zu vernachlässigen. Dazu sollte beispielsweise auch die obertägige Energiezentrale in die bergrechtliche UVP-Vorprüfung einbezogen werden und zukünftig nicht mehr in einem getrennten baurechtlichen Verfahren betrachtet werden. Gleichzeitig ist eine Klarstellung wichtig, dass auch bei der Zirkulation von größeren Thermalwassermengen, also von mehr als 10 Millionen Kubikmeter pro Jahr, keine vollständige UVP-Prüfung nötig ist. Denn bei der reinen Zirkulation sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu befürchten, was eine vollständige UVP-Prüfung obsolet macht. Auch in § 31 Bundesberggesetz ist aus dem gleichen Grund eine Anpassung nötig, die klarstellt, dass für gewonnene Erdwärme keine Förderabgabe erhoben wird. Gängige Praxis ist ohnehin, dass Geothermieanlagen durch Landesrecht von dieser Zahlung befreit sind. Die Klarstellung im Bundesberggesetz würde bundesweit Planungssicherheit schaffen. Zudem ist es nicht zielführend, dass der Staat eine Abgabe für etwas erhebt, was er an anderer Stelle fördert. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und rufe auf Dr. Dümpelmann vom 8KU.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Besten Dank, dass ich hier als Vertreter von 8KU, eine Gruppierung großer Stadtwerke, bei denen die Wärmewende eine große Rolle spielt, ein paar Anmerkungen zum Geothermiegesetz machen darf. Passend zum Wetter will ich mit etwas Ungewöhnlichem anfangen. Ich will zunächst mal ein ausdrückliches Lob loswerden, denn es passiert ja nicht so oft, dass man sagt, Mensch, man liest einen Gesetzentwurf und da passt ganz, ganz viel. Und das ist der Anlass zu einem zweiten, etwas ungewöhnlichen Statement. Das ist eine ganz kurze theoretische Betrachtung über den Charakter von Zeit. Denn wir leben in der Gegenwart, haben das Ding vor uns. Wir wollen in der Zukunft leben. Das heißt Fortschritt wagen. Fortschritt heißt für die Wärmewende eine große Menge erneuerbarer, nachhaltiger Wärme heben. Und das können wir hiermit machen. Und wenn ich natürlich noch ein paar Dinge habe, die ich kritisch betrachte, so geschieht das in fortschrittlicher Absicht. Das Gegenteil wäre davon, irgendwie in die Vergangenheit zu gehen, wäre Jurassic Park. Und das wollen wir, glaube ich, alle miteinander nicht riskieren. Ein paar Details. Man könnte jetzt das Geothermiegesetz im Anwendungsbereich tatsächlich erweitern. Man könnte ja nicht nur die Bohrung, sondern das ganze Thema der daran liegenden Infrastruktur, die man ja braucht, um die Erdwärme, die dann gewonnen ist, tatsächlich zum Kunden zu bringen. Und nur wenn die Wärme beim Kunden ist, spart sie CO2 und schafft für den Kunden die Möglichkeit, tatsächlich auf Emissionen zu verzichten. Also das wäre ein Ding, was wirklich helfen würde. Wir können vielleicht über die Konzentrationswirkung noch künftig ein bisschen näher uns austauschen. Das heißt, nicht nur die vielen einzelnen Gestattungsschritte, die man sonst braucht, thematisieren. Und wir sollten insbesondere, und das wird ein Punkt sein, auf den ich vielleicht auch noch eingehen kann im Laufe der weiteren Beratung hier, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Wärmewende insgesamt vorankommt. Also bei Geothermie nicht aufhören. Wir müssen an die Frage denken, wie denn eigentlich die Fernwärmeinfrastruktur in die Welt kommt. Das hat was mit dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz zu tun. Jetzt mal kein Lob, sondern ein bisschen meckern. Das hat was damit zu tun, dass die Bundesförderung effiziente Wärme, über die ja viel von diesen Anlagen gebaut wird, nicht recht vom Fleck kommt und immer noch natürlich bei einer sehr, sehr niedrigen Summe verharren muss. Also das ganze Thema der Wärmewende wirklich aus einem Guss zu betrachten, das ist mir auch deshalb wichtig, weil natürlich als 8KU, das sind mal Stadtwerke, große Stadtwerke, die daran Interesse haben, dass die Wärmewende als Ganze funktioniert. Das startet bei der Exploration, bei der Sensorik, bei der Seismik und es endet dann, wenn die Wärme endgültig zu Hause angekommen ist. Diesen ganzen Prozess wollen wir in den Blick nehmen und wenn wir das zusammen schaffen, dann ist aus dem Geothermiegesetz sogar noch ein echter Fortschritt geworden. Besten Dank.
Besten Dank zurück und ich rufe auf Bernd Düsterdick vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Dann würde ich fortfahren. Und zwar möchte ich für die kommunalen Spitzenverbände voranstellen, die grundsätzliche Zielrichtung, das wird selbstverständlich begrüßt. Wir haben als Kommunen ein großes Interesse daran, dass natürlich die technologieoffene Strom- und Wärmewende insgesamt in Deutschland vorankommt. Allerdings muss man hier an dieser Stelle eine kritische Anmerkung gleich voranstellen. Wir haben hier abermals, muss ich sagen, die Festlegung eines besonderen, außerordentlichen öffentlichen Interesses hier am Ausbau der Geothermie. Das ist nicht das erste Mal, dass wir einen solchen Ansatz kennenlernen. Ich erinnere an das Thema Wasserstoffhochlauf. Auch im Bereich der Windenergie erleben wir ja jetzt an verschiedenen Stellen diese Festlegung eines besonderen öffentlichen Interesses, was allerdings in das Verhältnis zu anderen Rechts- und Schutzgütern gesetzt werden muss und mit dem die Kommunen, die Städte und Gemeinden und auch insbesondere die Landkreise in diesem Fall als untere Wasserbehörden auch zu tun haben. Deswegen ist unser Petitum hier eine kritische Anmerkung, der Ausbau der Geothermie muss hier insbesondere ins Verhältnis mit dem Schutz des Grundwassers gesetzt werden. Es darf kein Rangverhältnis zu Lasten des Grundwasserschutzes und damit auch zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, für die die Kommunen Sorge tragen, sozusagen gegeneinander ausgespielt werden. Das Ermessen zur Bewirtschaftung des Grundwassers muss eindeutig in behördlicher Hand bleiben und Nutzungskonkurrenzen müssen eben abgewogen entschieden werden können. Hier sehen wir große Schwierigkeiten durch die Festlegung dieses besonderen Vorrangs. Hinzu kommen weitere Punkte wie etwa ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn. Hier stellt man sich natürlich auch die Frage, durch genehmigungsfreie Bohrungen können Fakten geschaffen werden, gerade mit Blick auf den Grundwasserschutz, den Schutz der Trinkwasserversorgung, wo man dann Fakten geschaffen hat, die technisch und praktisch im Nachhinein möglicherweise nicht mehr rückgängig zu machen sind. Auch erheblich verkürzte Rückmeldefristen für die kommunalen Behörden im Falle von Bohrungen, § 15 des Bundesberggesetzes, sind kritisch zu sehen, da es fraglich ist, ob da aufgrund dieser kurzen Rückmeldefristen eine sachgerechte Prüfung der Behörden überhaupt ermöglicht werden kann, sodass im Nachgang möglicherweise dann doch zu Verfahrensverzögerungen kommt, die man gar nicht beabsichtigt hat. Und zum § 46 des Wasserhaushaltsgesetzes, der Änderungsvorschrift einer faktischen Erlaubnisfreiheit von Wasser-Wasser-Wärmepumpen bei thermischer Nutzung von Grundwasserkörpern. Auch hier müssen wir kritisch anmerken, dass dies aus ökologischen Gründen nicht sachgerecht ist. Insbesondere können in einem Anzeigeverfahren keine Nebenbestimmungen im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes festgesetzt werden. Dies ist sehr, sehr kritisch zu betrachten. So viel vielleicht als erste Anmerkung.
Vielen Dank und ich rufe auf Frau Kollater-Gerler vom BEI.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier sprechen zu dürfen und muss mich gleich erstmal Dr. Dümpel mal anschließen, dass ich mich bedanken möchte dafür, dass hier ein wirklich schönes Gesetz auf den Weg gebracht wird, mit dem endlich auch die Geothermie einen guten Schritt vorangebracht wird und hoffentlich der Ausbau um einiges erleichtert wird. Wie Sie sicher alle wissen, kann das Genehmigungsverfahren alleine für eine neue Geothermieanlage derzeit noch über ein Jahr dauern, bis gar 2 Jahre. Und ich denke, wir sind alle einig, dass dieses Tempo nicht ausreicht, um unsere Ziele im Wärmebereich zu erreichen. Besonders gut finden wir auch, dass Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern ein überragendes öffentliches Interesse zugeordnet wird. Damit schließt das Gesetz unserer Ansicht nach eine Lücke, da im Gebäudeenergiegesetz bereits überragendes öffentliches Interesse für die Versorgung von Gebäuden benannt wurde und nun eben auch die Versorgung von Wärmenetzen und Gewerbe und Industrie. Aber an jedem noch so schönen Entwurf kann man noch etwas verbessern. Deswegen möchte ich meine bleibende Zeit nutzen, um Ihnen noch einige Ergänzungen zu nennen, die uns besonders wichtig sind und wie wir denken, zusätzlich zu dem beitragen würden, was wir uns alle wünschen, nämlich bürokratischen Aufwand zu verringern und die Wärmewende voranzubringen. Erstens sollte das Gesetz auch die Flächenverfügbarkeit regeln. Durch eine allgemeine Duldungspflicht würde kurzzeitiger Zugang zu öffentlichen und privaten Grundstücken für seismische Messungen mit erheblich weniger bürokratischem Aufwand möglich werden. Im Moment muss noch die Erlaubnis jedes einzelnen Grundstückeigentümers zur Benutzung von Wegen und Flächen eingeholt werden, und das verlangsamt den Prozess doch sehr. Zweitens sollte das Gesetz auf alle technischen Varianten der Quellenerschließung von Wärmepumpen ausgeweitet werden. Sowohl im GOWG als auch in der vorgesehenen Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes werden die Begriffe leider nicht weit genug gefasst, um dem Zweck des Entwurfs zu entsprechen, den Ausbau von Wärmepumpen und Großwärmepumpen in verschiedenen technischen Ausprägungen zu entbürokratisieren. Zuvor das betrifft das die Formulierung von § 2 Nummer 3, welche nur Bohrungen ausdrücklich als Quellenanlagen in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufnimmt. Drittens sollte das Gesetz auf den gesamten Prozess der Erdwärmegewinnung ausgeweitet werden. Diese Erleichterungen des GOWG sollten auch für Explorations- und Aufsuchungsmaßnahmen sowie Anlagen zur Nutzbarmachung von Erdwärme gelten. Und zu guter Letzt, viertens, sollten neben Geothermie natürlich auch andere Formen der Umweltwärme positiv bedacht werden. Zum Beispiel Solarthermie-Freiflächenanlagen liefern genau wie die Geothermie kostengünstige, CO2-freie Wärme, die vor Ort von der ansässigen Bevölkerung genutzt werden kann. Ihre Privilegierung im Baugesetzbuch würde die Planungsverfahren um 1 bis 2 Jahre beschleunigen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Gerlach. Ich rufe jetzt auf Professor Dr. Ingenieur Müller-Siere von Fortschritt in Freiheit.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, recht vielen Dank, dass ich hier meine Stellungnahme zum Ausdruck gebe. Im Unterschied zu meinen Vorrednern werde ich wahrscheinlich nicht eine abgelesene Befürwortung dieser ganzen Gesetzmäßigkeit oder dieses Gesetzesvorschlag hier vorlesen, sondern ich erzähle Ihnen, wie es mir gegangen ist bei der Bearbeitung dieses Antragsformulars. Und da muss ich ehrlich sagen, im Zusammenhang dessen habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, wofür ist eine solche Gesetzesvorlage überhaupt da, wem nützt sie und wer insbesondere trägt den besonderen Nutzen davon. Und wenn ich davon ausgehe, ich muss natürlich befürworten, dass prinzipiell Geothermie und alle Möglichkeiten, irgendwie an günstige Energie zu kommen, ist a priori zu befürworten, genau wie schönes Wetter oder Urlaub. Aber man muss sich tatsächlich die Frage stellen, unter welchen Risiken passiert das, mit welchen Kosten ist es verbunden und vor allen Dingen, wie ist die Kostenbilanz, wenn man die komplette Verwertung, Bewirtschaftung dieser Energienutzung dann unter Betracht zieht. Und da habe ich einige Berechnungen angestellt und je länger ich darüber praktisch nachgedacht habe, muss ich sagen, ich finde diesen Gesetzesentwurf in zweierlei Hinsicht fehlen da zwei Eigenschaften, zwei wichtige Sichten, die fehlen mir hier. Und zwar ist es einmal die Vorsicht und einmal die Rücksicht. Ich finde also diesen Gesetzesvorschlag in gewisser Weise rücksichtslos und unvorsichtig. Meine Vorredner haben teilweise auf Risiken hingewiesen, haben aber immer wieder befürwortet und alles gut geheißen. Ich weiß nicht, wie das eigentlich zustande kommt. Denn wenn ich genauer diesen Gesetzesentwurf mir studiere, sowohl unter den Gesichtspunkten, wie lässt es sich ökonomisch so realisieren, dass praktisch die Gewinne und die günstige Energie auch wirklich der Bevölkerung und dem Steuerzahler gutkommen. Und da muss ich ehrlich sagen, das sehe ich dort nicht. Ich sehe im Groben und Ganzen deswegen meine ich auch, mir fehlt die Rücksicht, eine gewisse rücksichtslose Flatterung, möchte ich fast sagen, der jetzigen Gesetzeslage. Alle Risiken, die in irgendeiner Weise mit dieser ganzen Tiefengeometrie, auch oberflächlichen Geometrie, Geothermie zusammenhängen, werden hier eigentlich mit Fleiß hintertrieben. Es wird also praktisch überhaupt nicht Rücksicht darauf genommen, wer die Risiken bezahlt, wie teuer das ist, wie sie abgesichert sind. Und zum Zweiten, wenn man dann diese Leistungen betrachtet, die eigentlich geerntet werden sollen, diese Energien, dann muss man sagen, wenn man sie durch Geothermie oder durch Wärmepumpenunterstützung gewinnt, dann habe ich das ausgerechnet, dann ist praktisch der Betrieb nur durch Subventionen möglich. Und das kann schließlich nicht sein. Wenn ich natürlich eine Anlage geschenkt bekomme, dann kann ich sie auch betreiben. Aber die Frage ist, wer bezahlt es? Und ich kann zeigen und vorrechnen, dass die Bilanz nicht aufgeht, ohne dass wir letztendlich teure Energie bekommen.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich rufe auf Dr. Cornelia Niklas von der Deutschen Umwelthilfe.
Ja, Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt die Beschleunigung der Zulassungsverfahren für Geothermieprojekte, Wärmepumpen und Wärmespeicher ganz grundsätzlich. Diese Technologien sind wichtig für eine klimafreundliche Wärmeversorgung. Der vorliegende Gesetzentwurf liest sich allerdings an vielen Stellen so, als wären behördliche Verfahren vor allem bürokratische Hürden ohne vernünftigen Zweck, die so weit wie möglich abgebaut werden sollten. Es geht aber gerade darum, wegen der potenziellen Gefährlichkeit von Bohrungen und anderen Aktivitäten bei der Nutzung von Geothermie eine Präventivkontrolle beizubehalten und diese so auszugestalten, dass die Risiken der bergbaulichen Tätigkeit möglichst gering sind. Die Präventivkontrolle trägt darüber hinaus zu einer hohen Akzeptabilität der Geothermie bei. Eine Reduzierung der Vorgaben für die Prüfung von Umweltauswirkungen kann zu einer Ablehnung der Technologie in der Öffentlichkeit und damit zu Verzögerungen bis hin zu einer Verhinderung von Projekten führen. Dies vorweggeschickt möchte ich folgende drei Punkte hervorheben. Erstens, der Anwendungsbereich des Geothermie- und Wärmepumpengesetzentwurfs ist zu weit gefasst und sollte eingegrenzt werden. Eine Anwendung des Gesetzes auf petrothermale Tiefengeothermie, die mit Stimulation oder Fracking des Gesteins verbunden ist, lehnen wir explizit ab. Diese Technologien sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt noch nicht ausreichend erforscht. Sie sollten allenfalls zu Forschungszwecken angewendet werden. Zweitens. Die Prüfung von Umweltauswirkungen sollten uneingeschränkt beibehalten werden. Dies betrifft im vorliegenden Gesetzentwurf konkret die angedachte Regelvermutung, dass seismische Explorationen nicht zu einer mutwilligen Beunruhigung wildlebender Tiere führen und weitere angedachte Regelvermutungen. Ferner sollte der Trinkwasserschutz explizit hervorgehoben werden, indem klargestellt wird, dass es keine Abwägungen zu Lasten des Trinkwasserschutzes geben darf. Drittens. Beteiligungsfiktionen und Fristverkürzungen lösen das Problem langwieriger Verfahren nicht. Beteiligungsfiktionen schaffen vielmehr Rechtsunsicherheiten und Fristverkürzungen für behördliche Prüfungen und Entscheidungen können zu vorzeitigen Antragsablehnungen führen. Das beschleunigt Verfahren nicht, das verzögert sie eher. Die Vollzugsbehörden müssen besser ausgestattet werden. Das wäre ein wirksamer Hebel für schnellere Verfahren. Auch die Digitalisierung und die Abwicklung der Verfahren über einheitliche Stellen halten wir für sinnvoll. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich bedanke mich und rufe auf Dr. Herbert Pohl von der Deutschen Erdwärme GmbH, auch digital zugeschaltet. Ich sehen kann ich Sie. Sehen wollen wir einen...
Kann sie auch gut sehen und hören.
Ja, sehr gut, sehr gut. Okay.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die Gelegenheit zu der digitalen Stellungnahme. Zunächst einmal, wir begrüßen das Gesetz. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Stadtwerke München, der Bundesverband Geothermie, haben eine ganze Reihe von Einzelvorschlägen unterbreitet, die wir auch für sinnvoll halten. Stichworte sind aus meiner Sicht Konzentrationswirkung, Fristen, ähnlich dem BIMSCH. Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich und Ähnliches. Die Veränderungen im Genehmigungsprozess werden aber nur eine graduelle Wirkung haben. Die eigentliche Herausforderung ist aus unserer Sicht nicht die Beschleunigung, sondern die Skalierung der tiefen Geothermie. Geothermie spielt heute bundesweit letztlich eine Randnotiz. Und damit sie die Rolle spielen kann und die Erwartungen, die Hoffnung auch erfüllen kann, die ihr laut in vielen Studien zugedacht werden, brauchen wir eine massive Skalierung. Derzeit gehen vielleicht 1 bis 2 Projekte pro Jahr online, werden in den Betrieb aufgenommen. Wir brauchen hier mindestens eine 10- bis 20-fachung, einfach nur, um mal die Dimensionen deutlich zu machen. Lassen Sie mich deshalb kurz auf 4 Lösungsansätze angehen, die aus unserer Sicht hier wichtig sind. Erstens, wir brauchen eine Anpassung vom Förderregime. Die BEW-Fristen, das BEW ist sehr, sehr begrüßenswert, allerdings sind die Fristen zu kurz für die Projektentwicklung von Geothermieprojekten. Rechtssicherheit wäre hier extrem wünschenswert. Derzeit steht das gesamte BEW unter dem Haushaltsvorbehalt. Das macht natürlich eine langfristige Investitionsplanung und Finanzierung extrem schwierig. Wir brauchen eine Vereinbarkeit zwischen EEG und BEW. Keine Doppelförderung, das deutlich zu sagen, aber zumindest eine Möglichkeit, hinterher zusätzlichen Strom auch in das Stromnetz einzuspeisen, auch ohne von den EEG-Tarifen zu profitieren. Und ich glaube, die Diskussionen derzeit zum Fündigkeitsrisiko werden noch nicht wirklich den Effekt haben, da es hier de facto nur um eine Worst-Case-Absicherung geht. Zweites Thema ist schon kurz erwähnt worden. Wir brauchen eine Koordination mit der Schaffung einer Wärmeinfrastruktur. Geothermieprojekte können Tausende von Haushalten versorgen. Solche Wärmenetze sind nicht immer vorhanden. Sie werden teilweise erst über Jahrzehnte hinweg entwickelt und Haushalte weiter angeschlossen. Hier brauchen wir Überbrückungslösungen. Drittens, wir brauchen aus meiner Sicht einen Geothermie-Gipfel, in dem klar gezeigt wird, dass Deutschland es ernst meint mit der Geothermie und viele Unternehmen, die in den letzten Jahren abgewandert sind, wieder nach Deutschland zurückgehen, um damit auch hier in Deutschland eine Präsenz aufzubauen. Das ist aus meiner Sicht auch eine Frage der Wirtschaftsentwicklung, um deutlich zu machen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, der politische Wille hier ist, das zu machen. Und vierter Punkt ist, wir müssen immer noch in die Schaffung einer Datengrundlage investieren, um die Projekte gerade in der Frühphase vom Risiko her zu reduzieren. Beispielsweise sind die Initiativen, die Nordrhein-Westfalen hier vorangetrieben hat, aus unserer Sicht wünschenswert. Vielen Dank.
Punktlandung, ich bedanke mich und rufe auf Professor Schilling.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ciao. Sehr geehrte Abgeordnete, als Wissenschaftler bin ich nicht so bewandert mit den protokollarischen Feinheiten und hoffe, dass sich alle korrekt angesprochen fühlen. Ich stehe persönlich noch unter dem Eindruck der katastrophalen Ereignisse in der Region Valencia, der Heimat meiner Schwiegertochter, die dort auch gerade ist. Zeigen diese nicht eindrückliche, welche Bedeutung die Nachhaltigkeitsziele in Gänze haben? Von sauberem Trinkwasser, bezahlbarer Energie, starken Institutionen bis hin zum Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund freue ich mich über die Feststellung im Entwurf, dass nun neben Windkraft und Stromtrassen die oberflächennahe und tiefe Geothermie im überragenden öffentlichen Interesse stehen sollen, da sie der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Dies kann wesentlich zur Beschleunigung beim Ausbau der Geothermie beitragen. Deshalb wäre ich persönlich, ich stehe hier nicht für einen Verband, auch froh, wenn das auf eine breite parlamentarische Unterstützung stoßen würde. Durch einige kleine Änderungen könnten die Regelungen aus meiner Sicht noch wirksamer werden. Unser geologischer Untergrund ist vielfältig und die Zusammenhänge komplex. Manche Formulierungen im vorliegenden Gesetzesentwurf scheinen dieser Komplexität und den dahinterliegenden Risiken nicht immer vollumfänglich gerecht zu werden. So kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass im Referentenentwurf teilweise Sachwissen aus dem Zusammenhang gerissen wurde und sicher in guter Absicht in den Entwurf eingeflossen sind. So zum Beispiel der Grenzwert von minus 6 Grad Celsius als hinzunehmende Temperaturreduktion für Nachbargrundstücke. Es ist damit sicher nicht gemeint, dass bei meinem Nachbarn ein Permafrostboden entstehen darf. Diese undifferenzierte Festlegung würde kein gutes Licht auf die Verantwortungstragenden werfen. Vermutlich wurde hier die VDI 4640 in Bezug auf Brunnenanlagen zugrunde gelegt. Gerade bei Brunnenanlagen scheint jedoch eher eine geothermische Erschließungsplanung notwendig. Im Prinzip hat es Herr Dümpelmann in anderen Worten schon gesagt. Bei Erdwärmesonden könnten Grenzwerte dagegen wieder sehr hilfreich sein und bei der tiefen Geothermie wären diese Grenzwerte ein Knockout-Kriterium. Das sind Details, die sich leicht lösen lassen. So auch in Paragraph 2 Absatz 2 könnte hinter das Wort Bohrungen noch oder Grabarbeiten stehen. Denn Wärmekollektoren werden nicht gebohrt, sondern gegraben. Dabei wäre es vielleicht auch sinnvoll, Geothermie nicht nur für die Wärmegewinnung, sondern Wärme auch im Sinn von Kühlen aufzufassen. Auch da könnte man durch die Hinzufügung von zwei Worten den Gesetzestext deutlich stärker machen. Anders ausgedrückt, der Gesetzestext liefert aus meiner Sicht sehr hilfreich Grundlagen für die genehmigenden Behörden, einen größeren Ermessungs- und Handlungsspielraum und auch Rückendeckung. Präzisierungen wären schön.
Ich muss Sie auf die Zeit hinweisen.
Vielen Dank. Und mich treibt um, dass die Wärmewende gelingt.
Vielen Dank für Ihren Beitrag und auch nochmal die Erinnerung an das, was gerade in Spanien passiert, was die Menschen dazu ertragen haben. Ich rufe jetzt auf Frau Dr. Karin Thelen.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ebenfalls, dass wir heute die Gelegenheit haben, über die Beschleunigung der Geothermie zu sprechen. Wir begrüßen als Unternehmen Stadtwerke München und eben auch als Verband dieses Gesetz sehr und freuen uns, dass es eben auch so schnell auf den Weg gebracht wurde. So viel Aufmerksamkeit gab es für den schlafenden Riesen unter unseren Füßen noch nie. Also wunderbar. Und was ich auch noch ergänzen wollte, in München nutzen wir die Geothermie bereits seit 20 Jahren erfolgreich und wirtschaftlich und wollen bis 2040 den größten Teil unserer Fernwärme noch weiter darüber dekarbonisieren. Lassen Sie uns also heute das Starklicht auf die Geothermie nutzen und mit dem GOWG gemeinsam dafür sorgen, dass die Geothermie für immer aus diesem Schattendasein heraustreten kann und wir dieses große Potenzial für Deutschland entfalten können. Denn in Kombination mit Großwärmepumpen kann Geothermie in ganz Deutschland eine tragende Säule in der Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung werden. Allein das Potenzial der tiefen Geothermie kann etwa ein Viertel des Gesamtwärmebedarfs in Deutschland decken. Tiefengeothermievorhaben stehen aber vor komplexen Herausforderungen. Auf der einen Seite braucht es eben lohnenswerte Anfangskosten, um die Projekte zu starten. Es braucht das Ringen um die gesellschaftliche Akzeptanz an den einzelnen Standorten. Und es sind eben vor allem die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die den Ausbau aktuell noch hemmen. Derzeit benötigen wir für ein großes Geothermieprojekt von der Planung bis zur Inbetriebnahme in etwa 10 Jahre. Das GOWG ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, reicht aber in seiner aktuellen Fassung noch nicht aus, um diese 10 Jahre signifikant zu verkürzen. Deswegen würden wir gerne noch weitere notwendige Ergänzungen vorschlagen, damit wir bei der Realisierung dieser Anlagen noch weiter Fahrt aufnehmen können. So braucht es eine generelle Privilegierung von Geothermievorhaben und von Großwärmepumpen, aber auch von allen zugehörigen Anlagen. Und das sind eben auch nicht nur die Obertageanlagen, sondern auch die Leitungen. Und da geht es eben um die Fernwärme und um den Stromanschluss in allen Genehmigungsbereichen. Für die Geothermie brauchen wir vor allem Flächen, Flächen, Flächen. Ganz wichtig. Und deswegen sollten wir auch die in der RED 3 bereits vorgegebenen Go-To-Gebiete, die es eben für Wind und PV gibt, auch in das jetzige Gesetzesvorhaben für Geothermieprojekte umsetzen, damit wir eben hier diese Flächenverfügbarkeit schaffen können. Und die Zulassung von Geothermieverfahren muss eine Konzentrationswirkung haben. Das erspart eine aufwendige Koordination und beschleunigt die Zulassungsverfahren deutlich. Weil die Wärmewende mit Geothermie aber auch einen Netzausbau und Netzumbau im großen Stil bedeutet, braucht es jetzt auch stabile Rahmenbedingungen. Da bildet insbesondere die BEW das Fundament, um die Integration der erneuerbaren Energien in die Wärmenetze zu ermöglichen. Und dafür braucht die BEW eine langfristige und sichere Mittelausstattung. Ebenso ist die Verlängerung des KWKGs für die Finanzierung des Fernwärmeleitungsausbaus wichtig und die Anpassung der Wärmelieferverordnung für den Anschluss von Bestandsgebäuden an das Fernwärmenetz. Vielen Dank.
Vielen Dank. Den Abschluss macht Professor Thomas Finken.
Vielen Dank. Die Nutzung der Geothermie verfügt über viele Vorteile bei der Strom- und Wärmebewegung, also der prinzipiell ist sie grundlastfähig, unterliegt keiner Volatilität. Das heißt, wir können die Geothermie nutzen, wenn wir sie benötigen, nicht wenn sie verfügbar ist nur. Aber halt auch ihr geringer CO2-Fußabdruck. Und das ist besonders wichtig, denn die menschliche Freisetzung von CO2 für einen Großteil der menschlichen gemachten Erderwärmung verantwortlich ist, den gesamten Planeten und die gesamte Menschheit schädigt. Um diese Erderwärmung vor allem zu dämmen, müssen wir CO2-Emissionen massiv reduzieren und das so schnell wie möglich. Der Gebäudesektor ist dabei von großer Bedeutung. In Deutschland hatten die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser 2023 einen Anteil von 1/3 am Endenergieverbrauch. Das ist irgendwie schon mal viel. Und wenn man dann aber berücksichtigt, dass zur selben Zeit, im selben Zeitraum, der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmesektor nur bei 17,7% lag, wird es dann im Grunde noch schlimmer. Und wenn wir dann auf den Wärmesektor schauen, lag der Absatz erdgekoppelter Wärmepumpen 2023, obgleich der großen Vorteile der Geothermie, bei lediglich 26.000 Stück. Im selben Zeitraum wurden 1,3 Millionen Heizungen verkauft. Das zeigt, dass in der Praxis erhebliche Hemmnisse bei der Nutzung der Geothermie bestehen. Und diese liegen meiner Meinung nach in standortbedingten technischen oder geologischen Limitierungen. Die können wir erstmal nicht ändern. Aber es gibt auch regulatorische Hürden. Und das ist vor allem der regulatorische Mehraufwand bei Bohrungen von über 100 Meter Tiefe, verbunden mit der Anzeigepflicht nach Bundeswerkgesetz, was in der Praxis ja häufig de facto vor einer Tiefenbegrenzung von 99 Meter unabhängig von den geologischen und hydrogeologischen Bedingungen führt, die aber relevant sind. Zum anderen sind das die Einschränkungen durch den vorbeugenden Grundwasserschutz, der, und das ist unbestritten, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, prinzipiell richtig und wichtig ist, da Grundwasser die Haupttrinkwasserquelle in Deutschland darstellt. Für die Nutzung oberflächennaher Geothermie gibt es da Temperaturgrenzwerte, um etwaige nachteilige Auswirkungen auf der Temperaturänderung auf den Grundwasserchemismus oder die Grundwasserbiozonose zu vermeiden. Die aber letztlich damit verbundenen Betriebseinschränkungen und der Aufwand für den Nachweis des Einhaltens von zumindest kritisch zu hinterfragenden Temperaturgrenzwerten sind eine immanente Betriebsunsicherheit, in Verbindung mit einer immanenten Betriebsunsicherheit, nämlich dann, wenn diese Grenzwerte nicht eingehalten werden, sind wesentliche Hemmnisse, wenn nicht sogar Ausschlusskriterien für die Nutzung der Geothermie auf Quartierskala. Der vorgelegte Gesetzentwurf geht einen richtigen und sehr wichtigen Schritt, um bestehende Hemmnisse bei der Implementierung der Geothermie abzubauen und deren Nutzung voranzubringen. Am Abschluss möchte ich noch kurz sagen, ich bin überzeugt, Geothermie und Grundwasserschutz schließen sich nicht aus, aber trotz der herausragenden Bedeutung des Schutzguts Trinkwassers ist eine Interessensabwägung notwendig. Spätestens nämlich dann, wenn wir verschieden akzeptieren, dass auch der Klimaschutz ein wichtiger und zunehmend relevanter Aspekt des vorbeugenden Grundwasserschutzes ist. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie alle. Wir beginnen mit der ersten Fragerunde. 4 Minuten. Und für die SPD-Fraktion beginnt mein Kollege Dr. Andreas Mehltreter. Nein, noch nicht.
Darf er noch nicht führen, diesen Titel. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständige, ich freue mich ja, dass wir einen relativ breiten Konsens in dieser Runde haben, dass wir mit dem Gesetz einen richtigen Schritt in die richtige Richtung tun. Aber wir sitzen natürlich heute hier, um noch zu schauen, wo wir noch weitere Verbesserungen jetzt im Prozess einbringen können. Herr Trigger, ich möchte auf einen Aspekt genauer hinblicken. Sie haben die seismologischen Untersuchungen angesprochen, die ja eine große Rolle spielen, damit man weiß, wo man überhaupt bohren muss. Sie haben die Duldungspflicht angesprochen, die da vielleicht weiterhelfen würde. Vielleicht können Sie noch mal berichten aus der Praxis, warum beim Ausbringen von Geophonen da keine große Beeinträchtigungen zu erwarten sind und vielleicht auch noch mal erklären, wo auch beim Naturschutzrecht dort im Moment praktische Hindernisse bestehen und wo man, ob es da vielleicht Möglichkeiten gäbe, ohne Einschränkungen tatsächlich des Naturschutzes dort Verbesserungen zu erzielen.
Vielen Dank, Herr Dilger.
Ja, vielen Dank, Herr Mehltreter und Frau Vorsitzende. Genau, also es ist so, bei tiefen geothermischen Vorhaben werden in der Regel eben diese seismischen Messungen durchgeführt. Das geht darum, den besten Standort für die Bohrung, für die Geothermieanlage zu finden. Und das geht insofern vonstatten, dass man einerseits Geophone auslegt, die Schallwellen empfangen können und die Reflexionen aufzeichnen können. Und andererseits fahren eben sogenannte Vibro-Trucks durch die Gegend und leiten sozusagen diese Schallwellen in den Untergrund ein. Also das sind relativ beschränkte Maßnahmen, die kurzzeitig erforderlich sind und die auch nicht größere Emissionen verursachen, wie zum Beispiel ein schwerer Lastwagen, der durch die Gegend fährt, der auch sozusagen auch Vibrationen durchführt. Und eben gerade sozusagen diese Auslage der Geophone, das ist eigentlich vollkommen übertrieben, dass hier tatsächlich mit jedem Grundstückseigentümer, das abgestimmt werden muss, dass da kurzzeitig was hingelegt wird, um sozusagen diese Projekte, die für die Wärmewende, für den Klimaschutz so wichtig sind, hier voranzubringen. Weil es geht da um wenige Stunden oder Tage. Also das ist durchaus, glaube ich, zu verkraften. Und deswegen sollte hier auch ein anderes Maß angelegt werden. Und da haben wir die Herausforderung darüber hinaus, dass eben auch nur in bestimmten Zeiten die Messungen durchgeführt werden können. Also teilweise je nach Region nur die Hälfte des Jahres wegen Brut- und Setzzeiten. Und wie gesagt, das ist durchaus, könnte man das anders handhaben. Es wird auch teilweise dann ins Feld geführt. Naja, man muss ja auch dann vor Ort tatsächlich bei den Messungen schauen, wo genau die durchgeführt werden, ob da gegebenenfalls dann die Brut beeinträchtigt werden könnte. Und da sind auch Unternehmen offen, und das ist auch schon passiert, dass man sozusagen mit Naturschutzfachleuten eben genau bei den Messungen durchgeht und guckt, wo genau hier gemessen werden sollte, ohne sozusagen hier den Umweltschutz zu beeinträchtigen. Also wir sprechen uns hier eben dafür aus, dass auch ganzjährig diese Messungen durchgeführt werden können und eben diese Duldungspflichten für die Auslage der Geophone weitgreifend eingesetzt werden.
Vielen Dank. Die verbleibenden. Okay, dann rufe ich auf für die CDU-Fraktion Dr. Gebhardt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte drei Fragen an Professor Schilling. Meine erste Frage: Welche Maßnahmen oder welcher Rahmen wäre Ihrer Sicht nach notwendig, damit das Trinkwasser, es wurde ja mehrfach schon angesprochen, bei Geothermievorhaben auch ausreichend geschützt bleibt? Zweite Frage: Die Vereinfachungen laut Gesetzentwurf würden ja auch bedeuten, dass eben nicht nur hydrothermale Geothermie, sondern auch prinzipiell Projekte der petrothermalen Geothermie beschleunigt werden könnten. Und wie bewerten Sie dies? Und die dritte Frage: Zur Wärmeversorgung mit Geothermie gehören selbstverständlich auch die Wärmenetze vor Ort. Und welche Bedingungen sind hier aus Ihrer Sicht notwendig oder wichtig, damit eben die Wärmeversorgung mit Hilfe von Geothermie den Kommunen und den Bürgern am Ende tatsächlich zugutekommen kann?
Vielen Dank, Professor Schilling. Sie haben das Wort.
Herr Gebhardt, ich fange mal mit der letzten Frage an. Das wurde vorher, glaube ich, schon angedeutet. Wenn ich Geothermie für die Wärmewende nutzen will, dann brauche ich Wärmenetze. Die haben eine gewisse Zeit, bis sie aufgebaut sind. Die Geothermie möchte ich ja nicht unbedingt mitten im Ort haben, oft auch am Ortsrand oder auf alten, anstelle von einem alten Braunkohle- oder Kohlekraftwerk. Das heißt, ich muss die Wärme dorthin bringen, und wenn ich die Geothermie priorisiere, aber die Leitung nicht, habe ich ein Problem. Deswegen muss eigentlich die Fernwärme in einen ähnlichen Zusammenhang gehen. Dann die Vereinfachung von hydrothermaler und petrothermaler Geothermie. Mich hat gewundert, dass zu Nummer 1 beim besonderen Teil zweimal das Wort hydrothermale Geothermie steht, ohne die genauer zu definieren. Und in einem Fall so, wie wenn die besonders problematisch ist, im anderen genau umgekehrt. Ich glaube, wenn man es wegstreichen würde, wäre es einfacher und klarer. In der petrothermalen Geothermie haben wir zurzeit im Bundeshaushalt im Vorschlag ja eine Infrastruktur, um das zu erforschen. Im Moment haben wir in Deutschland noch keine Anlagen, die groß aus der petrothermalen Geothermie Energie ziehen. Das in einem Gesetz drin zu lassen, halte ich nicht für falsch, weil das muss nur gesondert betrachtet werden, auch von den Behörden, weil ich verstehe bei der tiefen Geothermie das Gesetz nicht so, da könnt bitte mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege, dass es einen Automatismus einer Bewilligung gibt, sondern da werden trotzdem noch Gefährdungen gerade auch von der Bergbehörde berücksichtigt. Und die muss man im Hinblick auch auf den Stand der Forschung in dem Fall hin qualifizieren. Die dritte Frage war Rahmen für den Trinkwasserschutz. Ich glaube, wir haben sehr gute Regularien für den Trinkwasserschutz. Meine Geothermieanlage im Garten, die hat 5 Wochen gedauert mit der Genehmigung inklusive Postversand. Und ich brauchte auch spezielle, weil ich abgewichen bin von irgendwelchen VDI-Richtlinien, noch Abweichungen. Das lief sehr gut und dort wurde genau das abgeprüft. Trinkwasserschutz, also mit welchen Substanzen darf ich im Untergrund arbeiten. Dort wurde geguckt, in welche Tiefe gehe ich. Dort wurde besonders geprüft, ob ich etwas beeinflusse. Und dazu gehört natürlich auch das, was ich vorher mit den 6 Grad angedeutet hatte. 6 Grad pauschal ist eigentlich gedacht, dort, wo ich einen Brunnen habe, ein offenes System, wenn ich eine ganze Schule mitheizen will. Da muss ich gesondert drauf achten. Da gehe ich in ein offenes System, da kann ich Verunreinigungen in den Trinkwasserhorizont bringen. Deswegen ist da eigentlich eine Leitplanung viel sinnvoller, während für Sondentechniken, da kann ich etwas großzügiger sein, muss dann aber auch an der Grundstücksgrenze die Temperatur. Die sollte dann aber nicht 6 Grad sein, sondern deutlich geringer. Das Beispiel von vorher war Garmisch-Partenkirchen, habe ich mir gestern noch angeschaut. Da wären sie tatsächlich dann im Permafrost, wenn sie 6 Grad fürs gesamte Nachbargrundstück erlauben würden.
Vielen Dank. Ich rufe auf Bernhard Herrmann für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne von Dr. Niklas ein, zwei Fragen stellen. Das eine anschließend an das, was Professor Schilling gesagt hat, jetzt gerade bezüglich der petrothermalen Geothermie. Können Sie sich diesen Äußerungen anschließen? Würde es da große andere Aspekte noch geben, die Sie dort benennen möchten? Sie hatten es ja in Ihrer Stellungnahme kurz erwähnt. Und das zweite Frage ganz kurz auch möglicherweise vielleicht mal kurz erwähnen in Stichpunkten. Welche weiteren Dinge wünschen Sie sich, um die Hemmnisse für den Ausbau der Geothermie über diesen Gesetzesentwurf hinaus zur Seite zu bringen?
Dankeschön, Frau Dr. Niklas.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Herrmann. Ich fange mit der ersten Frage an. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung oder zur Differenzierung zwischen hydrothermaler und petrothermaler Geothermie. Die hydrothermale Geothermie ist insofern unkomplizierter, als sie vorhandene Wasserreservoirs nutzt und also Wasserwegsamkeiten nutzt. Da wird das heiße Wasser eben nach oben gepumpt und genutzt und durch eine andere Bohrung wieder in den Untergrund eingebracht. Bei der petrothermalen Geothermie ist das anders. Die sitzt quasi auf dem Trocknen und man muss eben diese Wasserwegsamkeiten erst schaffen. Und das macht man durch Stimulation, chemisch oder hydraulisch, in einer Regel hydraulisch, also wird Wasser unter Druck in den Untergrund eingebracht und oder eben durch Fracking. Und wobei chemische Stimulation und Fracking, es kann man auch synonym verwenden. So, und ich sehe schon, dass das differenziert zu betrachten ist, weil es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Risiken hat. Also das eine Risiko betrifft das Erdbebenrisiko. Das ist noch nicht erwähnt worden. Das ist sicherlich jetzt nicht besonders hoch. Je tiefer man in das Gestein hineingeht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Erderschütterungen an die Oberfläche gelangen. Und das zweite Risiko betrifft den Wasserhaushalt. Das ist sicherlich bei allen Bohrungen so. In dem Moment, wo Sie Risse haben, da wird Tiefenwasser nach oben gebracht. Das ist nicht nur H2O, das ist eben auch versetzt mit Salzen und Schwermetallen. Und da gibt es immer ein ernstzunehmendes Risiko. Deswegen würde ich hier differenzieren, deutlich auch im Gesetzentwurf. Und wir reden hier ja nur über die Frage, welche Verfahren beschleunigt werden sollten. Und wir sind ja nicht gegen die petrothermale Tiefengeothermie, sondern nur dagegen, dass sie in diesen Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. So, nochmal zur Klarstellung. Was den Ausbau ansonsten betrifft, das ist in den verschiedenen Statements meiner Vorredner auch schon angeklungen, das betrifft die Absicherung des Fündigkeitsrisikos, das betrifft auch, also was noch getan werden muss. Es muss eine bundesweite Geothermiestrategie so schnell wie möglich geben. Förderprogramme, Instrumente eben für die Absicherung des Fündigkeitsrisikos, sagte ich bereits, eine Informationskampagne. Also das sind Maßnahmen, die jetzt noch ergriffen werden sollten, auch außerhalb des Gesetzentwurfs. Ja, also ich glaube, das beantwortet erstmal Ihre beiden Fragen. Ich weiß nicht.
Ja. Danke, wir machen in der zweiten Runde gerne noch weiter. Ich würde Herrn Professor Winken kurz eine Frage stellen. Sie hatten erwähnt, die Grenzwerteinhaltung und deren Nachweise würden die Betriebssicherheit natürlich und die Betriebsaufwendung natürlich durchaus erhöhen. Das ist korrekt. Wie würden Sie sich bei einer großen Verdichtung, wenn wir wirklich vorankommen mit der Geothermie, das aber vorstellen, wenn wir das nicht täten? Wie können wir wirklich ausreichend vertretbar das dann gestalten? Wenn Sie nicht fertig wären mit der Antwort, können wir es gerne in der zweiten Runde noch fortsetzen.
Professor Finken.
Vielen Dank. Das ist relativ schwer zu beantworten, weil erstmal haben wir natürlich davon, dass wir nicht diese Massennutzung haben. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich nochmal zurückgehe, weil auch die Sorge war vor dem großen Run. Also ich denke, die Geothermie ist eine der wesentlichen oder kann einen wesentlichen Beitrag für die Wärmewende liefern. Aber wir befinden uns momentan, wenn man die oberflächennahe Geothermie betrachtet, bei 26.000 verkauften Einheiten im Jahr. Also wir müssen quasi das anschieben, damit wir erst überhaupt in den Bereich kommen, wo wir uns Sorgen machen müssen, dass diese Interaktionen so stattfinden. Und wenn man einzelne, sehr große Anlagen hat, für diese kann man dann auch im Grunde eine entsprechende Vorerkundung durchführen, eine Modellierung, die auf Daten beruht. Da ist dann auch der finanzielle Rahmen da. Aber im Grunde bei kleineren Anlagen ist sozusagen diese Auferlegung für eine Erkundung oder für eine Simulation, um nachzuweisen, dass eine gewisse Temperatur an der Grundstücksgrenze eingehalten wird, meiner Meinung nach wenig viel führen, weil die Simulation natürlich, also wir simulieren ein hydrogeologisches Regime, wo eigentlich auch gar nicht die richtigen Daten vorliegen, also nehmen Literaturdaten, weil natürlich...
Herr Finken? Oh, Entschuldigung. Nein.
Wir machen in der zweiten Runde weiter,
so wie Herr Herrmann das sagte. Jetzt haben Sie selber nicht auf die Zeit geachtet. Entschuldigung. Ich rufe auf Marc Bernhard von der AfD-Fraktion.
Danke, Frau Vorsitzende. Was das Ganze natürlich hier noch völlig zu kurz kommt, ja, Geothermie hat Chancen, aber auch große Risiken für Mensch und Natur. Und wenn wir uns einfach mal umschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, wegen der Geothermiebohrung in der Nähe von Straßburg, Erdbeben im Südwesten Baden-Württembergs, Staufen, quillt immer noch auf wie ein Hefeteig, in Landau Verschmutzung, Verseuchung des Grundwassers, in Böblingen 200 Häuser beschädigt. Und gleichzeitig wird hier überhaupt nicht über den Schutz der Bürger gesprochen. Beispielsweise, was in diesem Gesetzentwurf völlig fehlt, ist ja eine Mindesthaftpflichtversicherung. Was wir gesehen haben, selbst ein Auto muss sich mit mindestens 7,5 Millionen Euro versichern. Was wir eben gesehen haben in diesen Projekten war bisher, dass sie dann mit 5 Millionen Euro versichert sind. Die Gesellschaft in der Regel dann pleite ist, wie zum Beispiel in Böblingen. Und das nächste Problem ist, dann müssen Sie als geschädigter Bürger alles beweisen. Die Beweislast liegt bei Ihnen, dass der Schaden durch das Geothermieprojekt entstanden ist. Dann kommt solche Situationen zustande wie in Böblingen, dass nach 15 Jahren die Geschädigten die Versicherung verklagen mussten, weil die Sicherung nicht bezahlen wollte, obwohl es nur 5 Millionen Versicherungssumme für die 200 Häuser überhaupt gab. Deswegen meine Frage jetzt an den Herrn Professor Müller-Syre. Wie sehen Sie denn die Risiken der Geothermie insgesamt? Wie sehen Sie das Thema Mindesthaftpflicht, Versicherung und eben das Thema Beweislastumkehr, dass eben die Betreiber beweisen müssen, dass der Schaden nicht durch die Anlage verursacht wurde, weil die ja die wirtschaftlich viel stärkeren sind in der Regel als der einzelne Bürger?
Danke, Professor Müller-Syre.
Ja, guten Dank, Herr Bernhard, für diese Fragestellung. Die ist in der Tat sehr gut, dass Sie die ansprechen. Es ist in Wirklichkeit praktisch für den einzelnen Nutzer praktisch nicht möglich nachzuweisen, dass dieser Schaden, der jetzt durch eine Setzung an seinem Haus passiert ist, in irgendeiner Weise direkt vorzunehmen und gegen dieses Unternehmen oder gegen diesen Verband, der dieses Geothermiekraftwerk betreibt, zu klagen. Das sehe ich vollkommen außerstande. Insofern müssten hier Staatsbürgerschaften gewährleistet werden, wenn es darum geht. Über die Risiken ist jetzt im Moment sehr viel gesprochen worden schon. Ich bin eigentlich verwundert, warum diese überragende große Zustimmung jetzt zu der Gesetzesvorlage vorliegt, wo doch jeder, insbesondere meine Nachbarin, massiv erläutert hat, welche großen Risiken eigentlich bestehen. Wenn wir nur an diese ganze offene Geothermie angucken, das ist ein Wahnsinn, was wir da mit dem Grundwasser uns möglicherweise antun. Wenn da keine Versicherungssumme festgelegt ist, wenn da keine Haftung da ist, dann haben wir den Schaden und der Bürger weiß sich unter diesen Bedingungen eigentlich nicht zu helfen. Der kann es weder nachweisen, weil er die Mittel und Möglichkeiten hat, irgendwelche seismischen Messungen oder Beobachtungen da zu melden. Wo soll er sich denn hinwenden? Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Für mich ist das unvorsichtig und auch ein bisschen rücksichtslos, das in der Weise gegen die Risiken so durchzutreiben. Und die wichtigste Sache, die ich jetzt eigentlich insbesondere bei meiner Stellungnahme hier untersucht habe, dass ich das durchgerechnet habe. Ich meine, es gibt ganz, ganz klare physikalische Gesetze, ab wann eine Tiefenwärme nach außen hin nutzbar und gewinnbringend nutzbar ist für den Bürger. Das ist die Sache, die ich insbesondere nachgewiesen habe. Und wenn wir können mit einer Bodentemperatur, mit einer Quelltemperatur von 20 Grad ungefähr ausgehen, wir brauchen also die Wärmepumpe. Wir wissen, dass die Effizienz einer Wärmepumpe, die ist, wenn sie gut ist, ist sie 50%. Der Gewinnfaktor rein energetisch, der ist bei 20 Grad im Vergleich zur Vorlauftemperatur, die wir dann erreichen wollen in der Heizung, der ist vielleicht Faktor 10. Ja, dann haben wir den 50%, dann ist er nur noch 5. Dann müssen wir die Wärmepumpe mit teurem Strom bezahlen, während die Energie, die Heizenergie, die kostet 19. Da haben wir also auch nochmal ungefähr einen Faktor von 4 drin. Teile ich dann das durcheinander, dann bin ich ungefähr bei 1. Und 1 ist unwirtschaftlich. Wenn Sie das nicht mindestens 3 haben, dann brauchen Sie gar nicht anzufangen. Oder Sie nehmen es aus der Portokasse oder woher. Dem Steuerzahler okay. Können Sie es nicht antun.
Ich rufe auf Konrad Stockmeier von der FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bevor ich meine Frage an Frau Dr. Thelen stelle, möchte ich doch explizit anmerken, dass der Sachverständige, den wir eben gehört haben, Berechnungen durchführt, die ich nicht anders als größtenteils als unseriös qualifizieren kann, weil sie überhaupt nicht der Tatsache Rechnung tragen, dass kostendeckende Geothermie keine Weltneuheit des Jahres 2024 ist, sondern längstens beispielsweise auch im Verantwortungsbereich der Sachverständigen, die ich jetzt was fragen will, seit 20 Jahren durchgeführt wird. In diesem Sinne, Frau Dr. Thelen, würde mich interessieren, halten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf hinsichtlich der für Sie anzuvisierenden Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für ausreichend? Sie sagten ja, man hantiert da mit bis zu 10 Jahren rum. Das könnte und sollte ja durchaus auch schneller werden. Vielen Dank.
Danke, Frau Dr. Thiel.
Ja, vielen Dank, Herr Stockmeier, für Ihre Frage. Ja, also ich sagte es in meinem Eingangsstatement, also 10 Jahre sind zu lang, damit Geothermie oder das größere Anlagen jetzt einen Beitrag zur Beschleunigung der Dekarbonisierung von Wärmesystemen leisten können. Deswegen braucht es eben diese generelle Privilegierung der Systeme, nicht nur der Geothermieanlagen. Wir haben es ja jetzt schon gesehen im Gesetzentwurf, § 35 Baugesetzbuch für die Tiefenbohrung ist ja schon vorgesehen. Aber es ist eben sehr wichtig, dass eben nicht nur die Bohrung vorgesehen ist, sondern auch eben die Obertageanlage, die Wärmestation, das Netz, also das Fernwärmenetz, das Stromnetz, also dass praktisch alle eben zugehörigen Anlagenteile eben mit einbezogen sind. Genauso eben von der anderen Seite gesehen vom Bergrecht bezieht es eben auch das Bergrecht nur sozusagen den Thermalwasserkreislauf ein. Und hier geht es auch darum, dass eben die Heizzentrale, auch die Stromerzeugung eben einbezogen werden sollte ins Bergrecht und die entsprechenden Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das Ganze idealerweise in einer Konzentrationswirkung in einen Antrag abzuwickeln wäre ideal, weil damit würde man zumindest versuchen, das Zulassungsverfahren einheitlich zu konzentrieren und zu beschleunigen. Artikel 3, Paragraph 11a Wasserhaushaltsgesetz ist auch nochmal ein Thema, was ich gerne aufbringen möchte. Das war im Referentenentwurf schon integriert, dass es hier dass die wasserrechtliche Erlaubnispflicht für Großwärmepumpen entfallen ist. Leider ist es jetzt wieder aus dieser aktuellen Vorlage entfallen. Das wäre auch nochmal wichtig, um hier eine Beschleunigung zu erreichen. Und was mir noch wichtig ist, was wir in München auch nutzen, das Thema Kälte, also dass man aus Grundwasser oder aus Geothermie, Thermalwasser auch Kältenutzungen beziehen kann. Sie sagten es ja auch gerade, Herr Schilling, damit man eben das Potenzial maximal nutzen kann, also Wärme und Kälte beide zusammen betrachten.
Es besteht noch die Möglichkeit nachzufragen. Okay, dann rufe ich Ralf Lenkert auf und die Gruppe Die Linke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das größte Problem für Geothermie ist die unklare Finanzierung und die unklare Planungssicherheit über den Laufweg der Bohrung, der Geothermie und der Förderung der Wärmenetze. Also wenn man da mehr tun würde, würde man bei der Geothermie schneller vorankommen als mit einer Planungsbeschleunigung. Meine Frage geht an Herrn Düsterdick. Ein Kernpunkt des Gesetzes ist ja, dass Behörden innerhalb von 4 Wochen bescheiden sollen. Ist es überhaupt möglich, innerhalb von 4 Wochen sicher die Auswirkungen von Geothermieprojekten auf Grundwasser auch noch rechtssicher in Abstimmung mit anderen Behörden, zum Beispiel Bergämter und auch über Weihnachten und Neujahr abzusichern?
Herr Düsterdick.
Ja, vielen Dank, Herr Lenkert. Ich kann das relativ klar beantworten. Wir halten diese Frist für deutlich zu kurz. Wir haben es mit einer Technologie zu tun, die im besonderen Maße eine sorgfältige Prüfung und Abwägung der Belange und eben auch der faktischen und tatsächlichen Voraussetzungen vor Ort erfordert. Und ich habe das im Eingangsstatement schon erwähnt, dass wir diese Fristverkürzung für nicht sachgerecht halten. Man kann natürlich den grundsätzlichen Ansatz dieser Beschleunigungsoption verstehen. Es führt allerdings in der Praxis nicht dazu, dass es beschleunigt wird, weil hier umfangreiche Datenerhebung und eben auch eine sachgerechte Prüfung und das in Zeiten, gerade bei den unteren Genehmigungsbehörden, auch den wasserfachlichen Behörden sozusagen in Personalengpässen diese Dinge durch- und umgesetzt werden müssen, durchgeführt werden, umgesetzt werden müssen. Das macht es nicht einfacher, sodass wir das eher für ein Placebo halten. Das will ich deutlich sagen. Wir brauchen gerade mit Blick auf eventuelle Eingriffe in den Wasserhaushalt, in Grundwasserkörper hier hinreichende Prüffristen. Das muss nicht ausufern. Aber zu sagen, wir schreiben da jetzt 4 Wochen rein und dann wird alles gut, das ist Augenwischerei aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände. Wir brauchen praxisgerechte Vorgaben, die eben auch durch die Genehmigungsbehörden umsetzbar sind. Insoweit klares Nein zu Ihrer Frage. Nein, ich halte es nicht für sachgerecht und zielführend, eine solch kurze Frist hier zu setzen.
Danke. Herr Lenkert?
Ja, dann kann ich gleich ergänzen. Wie bewerten Sie die Haftungsregeln bei Geothermieprojekten? Ist aus Ihrer Sicht sichergestellt, dass eventuelle Schäden für Bürgerinnen, Unternehmen und Kommunen ersetzt werden?
Herr Düsterdick?
Ja, vielen Dank, Herr Lenkert. Die Frage muss ich ebenfalls mit Nein beantworten. Nach dem jetzigen Gesetzesvorschlag sind diese Folgewirkungen nicht hinreichend geklärt. Auch hier kann ich noch einmal auf das gerade Gesagte verweisen. Wir haben vielfältige Schwierigkeiten, die mit Erkundungsbohrungen und eben auch mit der Umsetzung von Projekten verbunden sind, die sowohl die Bürgerinnen und Bürger als Grundstückseigentümer, aber eben auch die Kommunen und die unteren Wasserbehörden beispielsweise betreffen, mit der Sicherstellung einer vernünftigen und sachgerechten Trinkwasserversorgung in den Grundwasserkörpern und etwaige Folgewirkungen und die Haftungsfolgen sind hier nicht abschließend geklärt. Darüber müssen wir uns allerdings bewusst sein, weil der Schutz der Trinkwasservorkommen ein ganz besonderes Gut ist. Und hier darf es auch nicht zu Einschränkungen des Ermessens der zuständigen Behörden kommen. Wir haben es hier letztlich mit einer inflationären Festlegung von Infrastrukturprojekten zu tun, die allesamt im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Auch darauf habe ich eingangs hingewiesen. Weniger ist mehr an dieser Stelle. Wir brauchen sachgerechte Abwägungsentscheidungen, die dürfen nicht beeinträchtigt werden.
Vielen Dank für die erste Runde. Ich rufe auf in der zweiten Runde meinen Kollegen Andreas Mehltrieter.
Ja, Herr Dr. Dümpelmann, wir haben jetzt gerade schon zu Fristen und Genehmigungsverfahren und so viel gehört. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, zumindest beim Thema Betriebspläne der Bergbaubehörden, können Sie sich noch stärkere Fristverkürzungen vorstellen? Vielleicht können Sie dazu was sagen, was das genau bedeuten würde und was das aus Ihrer Sicht bringen würde. Genauso das Thema, Sie haben es vorhin in Ihrer Stellungnahme angesprochen, das Thema Konzentrationswirkung bei einer bestimmten Behörde. Inwiefern würde das zu einer Beschleunigung führen?
Dr. Dümpelmann.
Frau Vorsitzende, Herr Mehltritter, besten Dank für die Frage. Wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen der Zulassung und der Genehmigung und der Zulassung von Betriebsplänen. Und wir reden ja hier nicht darüber, und das ist genau der Punkt, um den es ja geht und der nicht nur von mir, sondern vielfach aufgegriffen wurde, dass wir ein Jahr Zeit für die Zulassung von Betriebsplänen haben und dann, wenn das noch nicht ausgereicht hat, aus welchen Gründen auch immer, dass wir noch mal 6 Monate obendrauf geben. Und wenn wir das alles nicht konzentriert haben, die einzelnen Betriebspläne also sozusagen zusammengeführt haben, dann können aus diesen 6 Monaten ganz, ganz schnell sozusagen ein Jahr, anderthalb Jahre und mehr werden. Deswegen ist eine Kombination aus beiden, nämlich die Konzentration von Verfahren in einer Hand, eine sinnvolle Geschichte. Und das, was eben über die Risiken genannt wurde, das will ich damit überhaupt gar nicht kleinreden. Aber hier geht es genau an der Stelle um Betriebspläne und nicht um irgendetwas anderes. Und deswegen sollte hier, ersetze die Zahl 6 durch die Zahl 3. Das ist im Gesetzgebungsverfahren ein geübtes Prozedere und das würde eine Menge Beschleunigung bewirken.
Dann zweite Frage noch kurz. Sie schreiben auch, dass Sie eine bundesweit einheitliche Regelung zur finanziellen Beteiligung von Kommunen befürworten würden. Was würde das aus Ihrer Sicht bringen?
Das erste ist eine Geschichte, die Geothermie aus dem Bergbau in den Bereich der erneuerbaren Energien bringen würde. Also wir haben ja jetzt immer noch im Bergrecht so eine Förderabgabe drin und die atmet noch den Hauch der alten Zeiten. Es gibt 2 Varianten, das zu heilen. Entweder man überführt das Ganze in eine freiwillige Zahlung derjenigen, die Geothermie betreiben. Oder wenn man eine einheitliche Regelung haben wollen würde, könnte man sich, und das wäre der Übung angemessen, natürlich sehr viel besser am Paragraphen 6, das glaube ich, im EEG orientieren, wo es eine einheitliche Abgabe gibt, bezogen auf die Kilowattstunde für Windenergie und Photovoltaik. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir hier über erneuerbare Energien reden, mit einem drastisch geringeren Risiko übrigens, das kann ich als ehemaliger Bewohner des Ruhrgebiets sagen, als im üblichen Bergbau, wo auch gerne mal ein ganzer Garten wegsinkt und morgens das Auto darin versunken ist.
Vielen Dank. Ich rufe auf Dr. Lenz von der CDU-CSU-Fraktion.
Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Pohl. Herr Dr. Pohl, Sie haben vorher schon erwähnt, was gut ist an dem Gesetz, wo aber noch aus Ihrer Sicht Verbesserungspotenzial besteht. Da haben Sie zum einen die Absicherung des sogenannten Fündigkeitsrisikos genannt. Könnten Sie da vielleicht noch ein bisschen in die Details gehen? Und der zweite Punkt war die Förderung aus dem BEW. Wo liegen da aus Ihrer Sicht die Hemmnisse? Und vielleicht, wenn Sie noch Zeit haben, Sie schlagen auch eine Konferenz vor zur Geothermie. Wie könnte denn die aussehen und wer müsste denn da teilnehmen? Danke.
Danke, Dr. Sehr
gerne, ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Zum nächsten Punkt. Das sogenannte Fündigkeitsrisiko ist natürlich insbesondere für Stadtwerke, für Gemeinden ein Riesenthema, da doch am Anfang erhebliche Investitionen erforderlich sind, um solche Projekte voranzutreiben. Die Absicherung, die derzeit geplant ist, ist ein kommerzielles Produkt. Das ist auch soweit okay. Das setzt aber natürlich voraus, dass wirklich nur ein Worst Case abgesichert wird. Wenn man hier insbesondere Kommunen, glaube ich, in die Lage versetzen möchte, Geothermieprojekte mit einem gewissen vertretbaren Risikoprofil zu entwickeln, dann wird man dort, glaube ich, die stärker noch absichern müssen, weil sonst teilweise die Risiken für die Kommunen oder auch für kleinere Stadtwerke kaum vertretbar sind im Hinblick auf die Fündigkeit. Das zweite Thema BEW, lassen Sie mich nur auf zwei wirklich Teilbereiche eingehen. Zum einen sind die Fristen einfach sehr kurz. Das BEW-Modul 1 muss in einem Jahr mit einem Jahr Verlängerung abgewickelt werden. Gerade in der Frühphase können Projekte auch mal deutlich länger dauern, insbesondere dann, wenn Sie noch seismische Daten erheben wollen, dann kann das schnell mal anderthalb, zwei Jahre und länger dauern in der Ausführung. Planung muss man noch hinzuziehen. Und von daher sehen wir das derzeit auch mit einer gewissen Sorge, dass dort einzelne Unternehmen versuchen, hier sehr schnell durch diesen Prozess zu laufen. Und das kann auf Kosten von Sorgfalt und Qualität dann auch gehen. Von daher ist es, glaube ich, relativ schmerzlos, eigentlich hier diese Fristen ein bisschen zu verlängern. Der dritte Punkt ist das Thema Konferenz. De facto ist es so, dass die Unternehmen, die erforderlich sind, um Geothermieprojekte zu realisieren, eigentlich alle aus der Öl- und Gasindustrie kommen. Ja, das sind Bohrunternehmen, das sind die ganzen Serviceunternehmen, die dort sind. Die sind mehr oder weniger abgewandert in den letzten Jahrzehnten aus Deutschland, weil einfach hier weniger Aktivität war. Wir wollen sie aber wieder gewinnen und wir wollen deutlich machen, dass in Deutschland hier ein Markt für sie ist, dass ein Potenzial für sie ist. Das hat Qualitätsthemen. Das ist aus meiner Sicht ein Thema der Wirtschaftsentwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, wo wir hier eine Chance sehen. Und ich sehe auch schlichte Kostenthemen, weil wir derzeit Unternehmen, die Leistungen aus Norwegen, aus Schottland, aus Rumänien in Deutschland erbringen, natürlich deutlich teurer sind.
Dankeschön. Ich rufe auf Herrn Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen.
Sorry, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde noch mal kurz die Gelegenheit geben, eine Minute für Herrn Professor Wienken, das noch mal zu vertiefen. Wenn ich Sie recht verstanden hatte, sagten Sie, die Häufigkeit der Vorhaben ist noch so gering, dass wir da noch nicht so hohe Ansprüche stellen können. Was passiert aber dann und wollen wir das befristet dann machen, bis es doch mehr Projekte gibt? Und das wäre vielleicht noch mal eine Minute kurz, wenn Sie da drauf eingehen. Danke.
Herr Wienken.
Vielen Dank. Ich kann Ihnen da keine klare Antwort geben, aber ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben ein Projekt, da beobachtet man die Grundwassertemperaturänderung durch die intensive Nutzung von Geothermie. 50 Gebäude Geothermie nutzen. Wir monitoren das seit 10 Jahren und wir sehen durch die Nutzung der Geothermie, durch die intensive Nutzung, Temperaturänderung, Abkühlung im Grundwasserleitung ungefähr 1,4 Kelvin. Das sind also dann Funkwellen, die sich dann irgendwann überschneiden und das Temperatursignal zeigen. Im selben Zeitraum haben sich unsere Anstromtemperaturen, die sagen unbeeinflusst sind, um 0,4 Kelvin erhöht. Nur quasi wahrscheinlich als Effekt des Klimawandels, weil wir die wärmsten Jahre der letzten 4 Jahre hatten. Und das meine ich, das muss man vielleicht im Hinterkopf behalten, mal alle Abwägungen des vorbeigen Grundwasserschutzes. Die Geothermie ist das nicht das Einzige, was im Grunde die Grundwassertemperaturen verändert. Das ist auch Überbauung, das sind Gasheizungen, die in Kellern stehen, wo der Heizkeller der wärmste Raum im Haus ist. Auch die geben Wärme ans Grundwasser ab. Und im Grunde, wenn man, und das ist mein letzter Satz, die Monitormessstellen sieht in der Region. Die haben sich seit 1955 gibt es Messstellen, die sind um 4 Kelvin hat sich die Temperatur erhöht durch den urbanen Einfluss. Und deshalb muss man es in Relation setzen.
Gut, schönen Dank. Mhm. Ich würde noch eine Frage an Frau Dr. Niklas stellen. Und zwar, der Gesetzesentwurf sieht ja unter anderem eine längere Geltungsdauer für Betriebspläne im Bergrecht vor. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser gesetzlichen Erleichterung? Und wo sehen Sie da gegebenenfalls Risiken beim Betriebsplänen?
Frau Dr. Niklas.
Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, das wird im Paragraphen 52 Absatz 1, der soll novelliert werden. Und für den Fall, dass die Kontrolle des Betriebes auch bei einer längeren Laufzeit des Hauptbetriebsplanes möglich ist, das heißt insbesondere dann, wenn der Betriebsverlauf absehbar ist, soll die Bergbehörde zukünftig die Laufzeit der Betriebspläne Minimum 4 Jahre, maximal 8 Jahre zulassen. So, und die Krux an dieser Regelung ist, also wir können bei der Geothermie gerne darüber diskutieren, ob das möglich ist. Da ist ja die Flächeninanspruchnahme relativ gering, aber diese Regelung würde eben für sämtliche bergrechtliche Vorhaben gelten. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, dieser Zeitraum verdoppelt den im Moment im Gesetz geregelten Zeitraum, der maximal 4 Jahre vorsieht und schränkt auch noch das Ermessen der Behörde ein. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie in Zeiten des Klimawandels mit Starkregenereignissen, mit Hangrutschen, mit Überschwemmungen die bergrechtlichen Betriebe weniger dynamisch sein sollen. Also das finde ich ehrlich gesagt schwer vertretbar. Und ich vielleicht noch einen letzten Satz sehe auch hier wieder, dass das staatliche Zulassungsregime zurückgedrängt werden soll. Es sollen bürokratische Hürden abgebaut werden. Aber es geht ja hier eben auch darum, Schutzgüter, Artikel 20a Grundgesetz, in den Blick zu nehmen. Danke.
Danke. Danke, und ich rufe Herrn Bernhard von der AfD-Fraktion auf.
Durch das Gesetzvorhaben soll es ja zu einer erheblichen Planungsbeschleunigung und Vereinfachung für die Errichtung von Geothermieanlagen kommen. Kann man alles machen, aber in der Regel wird man auf der ganzen Welt dann eben hergehen und das Risikomanagement entsprechend machen. Jetzt haben wir ja schon gehört, Mindesthaftungssummen sind nicht drin im Gesetz, sind auch wohl durch die Regierung nicht vorgesehen. Eine Beweislastumkehr ist nicht vorgesehen, also die Bürger werden alleingelassen und Staatsbürgschaften wurden von der grün-schwarzen Landesregierung beispielsweise in Baden-Württemberg schon abgelehnt. Und jetzt ist halt die Frage, durch diese extreme Verkürzung, jetzt meine Frage an den Professor Müller-Sürte, ist es denn überhaupt noch möglich, innerhalb dieser Kürze der Zeit ausreichend zu prüfen, um Menschen und Umwelt ausreichend schützen zu können durch diese ganzen Verkürzungen der Verfahren, Vereinfachungen und so weiter? Kann man das überhaupt noch vernünftig gewährleisten, eingedenk der Tatsache, dass quasi kein Schutz für Bürger und Umwelt besteht?
Herr Müller-Syrer.
Danke für die Frage. Eigentlich haben meine Mitkollegen hier an diesem Tisch diese Frage bereits beantwortet. Aus mindestens 4 oder 5 Stellungnahmen wurde gesagt, das ist zu kurz. Und ich habe es in meiner Beurteilung auch gesagt. Es ist für mich nach wie vor, ich wiederhole es, ist rücksichtslos. Die Gesetze werden hier derartig frisiert, nur damit es schnell irgendeine Agenda durchgedrückt werden kann. Und Sie müssen überlegen, diese Agenda, die muss wissenschaftlich und naturwissenschaftlich ordnungsgemäß und kostenmäßig auf guten Füßen stehen. Und das steht sie einfach nicht. Da können wir die Leute hier sonst welche Inkompetenz vorwerfen. Ich werfe niemandem hier Inkompetenz vor. Im Gegenteil, auch Ihnen nicht. Ne? Selbst wenn Sie hier irgendwie mich versuchen, da an die persönlich anzugehen. Ich halte Sie alle für sehr intelligente und kluge Menschen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, und das habe ich mir als Steuerzahler Abgeber dieser Stellungnahme hier gefragt. Ich bin der Steuerzahler und ich frage mich, ich möchte gerne, dass wir diesen Staat bezahlen, damit er gute Gesetze für uns macht. Ich möchte gerne, dass ein Gesetz geschaffen wird, wo ich auch den unmittelbaren Nutzen davon habe. Und was ich hier sehe, ist es eigentlich nicht, dass ich direkt, wie in einem freien Unternehmen, der mir was verkauft, einen Nutzen davon habe. Die ganzen Dinge sind subventioniert und vollkommen steuerfinanziert. Es ist nicht so, dass hier ein kluger Ingenieur oder ein kluger Unternehmer mit freiem Risiko hergeht und sagt, ach, ich baue mal ein großes Geothermiekraftwerk und wenn das dann günstigen Strom gibt, dann habt ihr alle was davon und ich habe den Gewinn davon. So ist es nicht. Wer verdient da dran? Die Betreiber von diesen Geothermieanlagen, die Hersteller von den ganzen Wärmepumpen und natürlich die Leute, die Lobbyisten, die in der Regierung sitzen, die das Ganze auf den Weg bringen. Das sind die drei großen Interessengruppen. Wer bezahlt es? Der Steuerzahler. Und das muss einfach mal klar werden.
Und deswegen finde ich das überhaupt nicht rücksichtsvoll, ein solches Gesetz mit einem derartigen Druck gegen alle Risiken. Ich habe die Risiken in meiner Stellungnahme genauso aufgezählt, muss ich aber nicht wiederholen, haben alle hier schon gemacht. Es ist so. Wir haben das Erdbebenrisiko, wir haben thermische Setzungen, wir haben Unterkühlung, wir haben riesige Kräfte, die drin sind, wir haben Umweltverschmutzung, steht alles drin. Hundertfach, bei allen, bei jedem. Und die Frage ist, wer bezahlt das? Und es ist nicht so, dass es einen Knall gibt und plötzlich sind die Geothermiewerke da.
Herr Müller-Syre, okay. Ich rufe auf Konrad Stockmeier von der FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mir bleibt leider nichts anderes übrig, als wirklich noch mal auf diesen groben Unfug einzugehen, der eben geäußert worden ist. Und ich bleibe bei dieser harten Wortwahl. Sie negieren völlig, dass im Jahr 2024 bereits so und so viele Erdwärmeversorgungsprojekte laufen, die überhaupt nicht durch irgendwelche Steuern quersubventioniert werden, sondern sie werden es nicht für möglich halten. Sensation des Jahres 2024. Wenn jemand Wärme haben will, dann muss er sie bezahlen. Und wir tun hier alles dafür Mögliche, damit er oder sie möglichst günstig an diese Wärme rankommt. Sie verbreiten hier wirklich nur das, was man auf Neudeutsch Fake News nennt. Übrigens ganz kurz auch noch zu den angeblichen Versicherungsrisiken, die nie abgedeckt sind. Informieren Sie sich einfach mal über die Gesetzeslage in Baden-Württemberg, wo Sie nicht einfach irgendwo wild in der Gegend rumbohren können, ohne entsprechende Sicherungen dabei zu haben. Betriebshaftpflichtversicherungen. Kollege von der AfD, lassen Sie Ihre 5 Millionen stecken. Das ist alles falsch. Wir sprechen über zweimal im Jahr 20 Millionen. Bringen Sie sich einfach mal auf den Stand der Dinge, bevor Sie hier nur Unfug verbreiten. So, Unfug verbreiten wollen wir hier nicht. Deswegen meine Frage, Sie reichen völlig. Sie sind nicht auf dem Stand der Dinge. Deswegen, bevor wir hier weiter auf solchen Schmarren Bezug nehmen, Frau Dr. Thelen, an Sie noch kurz die Frage. Und Sie sind ja, Herr Bernhard, Sie haben jetzt nicht das Wort. Ende. Frau Dr. Thelen, mit Ihrer langjährigen Erfahrung in München, was können denn Politik, Betreiber, beteiligte Firmen tun, um die Sorgen und Befürchtungen in der Bevölkerung aufzugreifen, um auch die Chancen aufzuzeigen? In München läuft ja vieles schon sehr vorbildlich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stockmeier. Und Frau Dr. Thelen hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Also ich sagte es vorhin schon in meinem Eingangsstatement. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Akzeptanz für Geothermie erhöhen. Also dass wir auch Geothermie als Zukunftstechnologie eben unterstützen, dass es eben auch entsprechende Informationskampagnen gibt, eben auch über den Bund, die zeigt, wie viel Potenzial in dieser Technologie liegt. Und um vielleicht auch dieses Thema nochmal mit den Versicherungen aufzugreifen, es gibt spezielle Betriebshaftpflichtversicherungen für Geothermiebohrungen, die mit 40 Millionen Euro abgesichert sind, die auch wir nutzen als sozusagen eigene Betriebshaftpflichtversicherung. Wir blicken damit eben auch hier auf 20 Jahre Geothermieerfahrung zurück und haben sozusagen jetzt bei unseren Anlagen keine Erdveränderungen erreicht. Also um das eben auch nochmal mit auf den Punkt zu bringen, dass das ganz wichtig ist. Aber wie gesagt, es ist eben wichtig, dass wir jetzt hier über die Chancen reden. Es gibt Risiken natürlich, aber es sind gerade Chancen, die wir mit dieser Technologie nutzen können. Ich sagte es vorhin, ein Viertel des Wärmebedarfs in Deutschland kann über diese Technologie genutzt werden. Deswegen brauchen wir eben eine gute Aufklärungskampagne, die eben auch über den Bund weiter gestützt wird.
Vielen Dank. Wir beginnen mit der dritten Fragerunde und wieder mit Andreas Mehltreter von der SPD-Fraktion.
Ja, Frau Gerlach, Sie haben vorher angesprochen den Bereich Wärmepumpen. Vielleicht können Sie da noch mal kurz ausführen, wie Sie sich da sinnvolle Erweiterungen vorstellen könnten, damit wir auch beim Thema Wärmepumpen noch mehr Beschleunigung hinbekommen. Und vielleicht, wenn Sie noch Zeit haben, würde mich auch interessieren, wie Sie den Punkt der Nutzungsbeeinträchtigungen anderer Grundstücke einschätzen und wie es da möglich ist, vielleicht eine etwas praktikablere Regelung zu finden.
Frau Gerlach.
Danke für die Fragen. Ich denke, das schaffen wir beides. Ich fange mal an mit den Wärmepumpen. Ich hatte ja vorhin schon in meinem Eingangsstatement angesprochen, dass wir da in dem Gesetzentwurf noch ein bisschen Verbesserungsbedarf sehen, um sämtliche Anwendungen von Wärmepumpen inklusive ihrer Quellenanlagen mit einzuschließen. Das ist nötig, da bei vielen Wärmepumpen die Quellenanlagen durch Verbindungsleitungen örtlich von den Wärmepumpen getrennt sind und sie deswegen nochmal einzeln bedacht werden müssen. Außerdem hatte ich auch schon erwähnt, dass jetzt gerade die Wärmequellen für Wärmepumpen noch recht einseitig betrachtet werden. Und zwar steht in § 2 unter Anwendungsbereiche noch einer Wärmepumpe einschließlich der erforderlichen Bohrungen. Ja, diese enge Definition schließt leider viele Quellen für zum Beispiel oberflächennahe Geothermie aus. Kollektorfelder, Energiepfähle, Grundwasser mit Brunnenanlagen, Wärmetauscher in Abwasserkanälen brauchen alle keine Bohrungen. Es wäre schön, wenn wir diese ganzen Quellen mit in Betracht ziehen könnten. Deswegen schlagen wir vor, dass wir in dem entsprechenden Abschnitt von § 2 das Wort Bohrungen einfach streichen und stattdessen in § 1, 2 und 3 neben den Wärmepumpen eben auch explizit die Quellenanlagen erwähnen. So, und jetzt noch schnell zu dem Punkt der Nutzungsbeeinträchtigung. In § 7 Ansprüche bei Nutzungsbeeinträchtigung wird festgelegt, dass eine Beeinträchtigung unwesentlich ist, solange die herbeigeführte Temperaturveränderung 6 Kelvin nicht überschreitet. Es wird jedoch nicht dort definiert, in welcher Tiefenlage, an welchem örtlichen Bezugspunkt oder von wem diese Temperaturabweichung denn gemessen werden soll. Das ist so nicht praktikabel. Hinzu kommt noch, dass dasselbe bereits in der technischen Richtlinie VDI 4640 Platz 2 thermische Nutzung des Untergrunds geregelt wird, die als wesentliche Richtlinie dem Stand der Technik entspricht und eine nachhaltige Erdwärmenutzung sicherstellt. Solche technischen Regeln können schon nach den bestehenden Regelungen des § 906 Abschnitt 1 des Baugesetzbuchs zur Konkretisierung unwesentlicher Beeinträchtigungen herangezogen werden. Daher schlagen wir vor, dass wir Unklarheiten und etwaige Doppelungen ausräumen, indem dieser Paragraph 7.1 ersatzlos gestrichen wird. Danke.
Danke, Frau Gerlach. Ich rufe auf Herrn Dr. Gebhardt von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an Herrn Düsterdijk, und zwar, wenn Sie uns eine Einschätzung geben könnten zu der Frage, inwieweit eine Privilegierung im Außenbereich, also § 35 Baugesetzbuch, für sinnvoll erachtet wird oder nicht. Und dann hätte ich noch eine Frage an Professor Schilling. Im Gesetzentwurf heißt es, wie es in jedem Gesetzentwurf heißt, es gibt keine Alternative zu dem Gesetzentwurf. Aber Sie haben ja viel Erfahrung mit der Geothermie auch in anderen Ländern. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das wäre noch mal ein sinnvoller Ansatz, um die Geothermie in Deutschland vernünftig voranzubringen?
Danke, Herr Gebhardt. Herr Düsterdijk zuerst.
Ja, herzlichen Dank für die Frage, auf die ich gerne antworten möchte. Wir erleben zurzeit einen Wettbewerb in der Diskussion um mögliche Privilegierungstatbestände im planerischen Außenbereich. Das ist zum Teil nachvollziehbar. Wir haben es ja auch umgesetzt im Bereich der Windenergie. Die Diskussion geht und ging weiter, nur um die Stichworte Energiespeicher, PV-Freiflächenanlagen zu benennen. Und dies lässt sich jetzt, wie man auch einigen Anmerkungen der beteiligten Sachverständigen, etwa von Frau Dr. Thelen, heraushören kann, jetzt fortsetzen, beliebig fortsetzen. Und da kann ich Ihnen aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände nur sagen, dass das auch ein Ende haben muss. Wir brauchen eine planerische, eine sachgerechte Steuerung von Infrastrukturprojekten im Außenbereich. Und wir können nicht des politischen Willens wegen die auch grundgesetzlich garantierte kommunale Planungshoheit hier völlig außen vor lassen und im Grunde aushebeln. Wir haben Nutzungskonkurrenzen. Auch der Außenbereich ist nur räumlich begrenzt verfügbar. Wir haben dort Nutzungskonkurrenzen. Und ich plädiere eingehend dafür, dass man diese Ausweitung von Privilegierungstatbeständen eindämmt und nicht weiter forciert. Nur die Kommunen vor Ort im Benehmen Gemeinden und Landkreise wissen am besten, wie auch gesteuert werden kann, welche Nutzungen an welcher Stelle und Örtlichkeit sinnvoll sind im Gesamtzusammenhang der Siedlungsentwicklung. Deswegen klares Petitum an dieser Stelle, keine weiteren Privilegierungstaten, brauchen eine sachgerechte Steuerung durch die belegenen Gemeinden vor Ort.
Professor Schilling, viel Zeit bleibt Ihnen nicht.
There is always an option, ist die kurze Antwort. Ich denke, das Gesetz geht erstmal in die richtige Richtung an vielen Punkten. Die Kritikpunkte wurden eindeutig auch benannt. Wenn man die 10 Jahre sieht, die vorher genannt wurden, Das sind ja verschiedene Schritte, die nacheinander abgearbeitet werden. Ich habe auch schon Tiefbohrungen erlebt, die in 6 Monaten bewilligt wurden. Und in dem jetzigen Gesetz, und das hat mehr damit zu tun, dass vorher ein Scoping stattgefunden hat, dass man alle an den Tisch geholt hat, dass ein solider Antrag da ist. Und da sind wir beim eigentlichen Problem, das zum Beispiel in Holland sehr elegant auch gelöst ist. Wie geht man mit Expertenwissen um? Wie bindet man das frühzeitig ein? Und wie kann man da damit die Genehmiger auch unterstützen?
Danke, Herr Schilling. Ich rufe auf Herrn Bernhard von der Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Herrmann, Frau Vorsitzende, schönen Dank. Kein Problem. Sind Sie nicht die Einzige. Ich würde noch eine Frage stellen an Frau Dr. Niklas zum Thema Bundesnaturschutzgesetz. Paragraph 6 des Gesetzentwurfs enthält ja eine Maßgabe zur Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes, die feststellt, dass seismische Exploration regelmäßig nicht zu einer mutwilligen Beunruhigung wildlebender Tiere im Sinne des Paragraph 39 Bundesnaturschutzgesetz führen. Wie ist Ihre Einschätzung zur Erforderlichkeit einer solchen Regelung?
Frau Dr. Niklas.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Herrmann. Ich hatte das in meiner Stellungnahme auch schon erläutert. Es wird eine Regelvermutung aufgestellt, dass solche seismischen Explorationen eben keine Beunruhigung, den Beunruhigungstatbestand nicht erfüllen. Und ich habe mir zunächst mal die Frage gestellt, es ist doch mit einer seismischen Exploration nicht beabsichtigt, die Tiere zu stören. Das heißt, nach meiner Ansicht ist der Tatbestand eigentlich schon nicht erfüllt. So, und von daher sehe ich das Erfordernis einer solchen Regelung eigentlich gar nicht. Und dann habe ich noch überlegt, na ja, also wenn es in der Praxis Verzögerungen aufgrund solcher Prüfungen gegeben hat, dann haben die auf jeden Fall einen Sinn, weil letztlich solche Tiere eben nicht gestört werden sollen. Und sie sensibilisieren ja auch für den Umgang mit wildlebenden Tieren. Deswegen würde ich solche Regelvermutungen einfach nicht aufstellen, abgesehen davon, dass sie natürlich immer auch ein Einfallstor sind für weitere Vorschläge, wie das ja auch jetzt der Bundesrat noch getan hat, eine weitere Regelvermutung aufzustellen und auch im Wasserhaushaltsgesetz vorgesehen ist. Ich halte für solche Regelungen für gefährlich, weil es einfach ein Einfallstor ist.
Ja, besten Dank. Ich würde die verbleibende Zeit noch nutzen und Herrn Professor Windtier noch mal eine Frage stellen, und zwar zu den Dingen, die wir über den Gesetzesrahmen hinaus tun sollten, um der Geothermie wirklich jetzt Schwung zu geben, voranzukommen, weil wir sind ja uns im Großen einig hier, weitgehend einig, dass wir doch eigentlich noch mehr erreichen wollen, als wir eigentlich im Gesetzesziel stehen haben. Und insofern, was können wir neben dem Gesetz, was ja wirklich nur der Beschleunigung dient, sonst noch tun, Ihrer Meinung nach?
Herr Finken.
Vielen Dank. Ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Was wir machen wollen, um die Wärmewende voranzubringen.
Die geothermische Nutzung im Wesentlichen.
Viele wird ja schon gemacht, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Das ist halt eine der großen Fragen. Warum kriegen wir das sozusagen nicht auf dem Boden und nicht in Nutzung? Und warum bleibt es bei 26.000 Anlagen? Warum werden mehr Ölheizung eingebaut als erdgekoppelte Wärmepumpen? Ich kann Ihnen da auch keine richtige Antwort geben. Das ist meiner Meinung nach, was wir versuchen, ist immer die ökologisch, also auch ökonomisch nachhaltige und intensive Nutzung der Geothermie voranzubringen. Weil am Ende muss es sich halt auch finanziell lohnen. Und das ist leider bei allem im Baubereich so. Wenn sozusagen es sich finanziell nicht lohnt, dann wird es nicht aufgenommen, leider. Und ich denke, da müssen wir vorangehen, indem man halt auch einige Sachen vereinfacht. Und im Grunde auch die Möglichkeit schafft, Anlagen optimal zu dimensionieren, möglichst geringes Investitionsvolumen, das wir dann über die Zeit quasi sich amortisiert. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig.
Vielen Dank, Herr Herrmann. Vielen Dank, Herr Finken. Jetzt rufe ich auf Marc Bernhard von der AfD-Fraktion.
Ja, ich muss noch mal kurz auf Sie eingehen, Herr Kollege Stockmeier. Also wenn es wirklich tatsächlich kein Problem ist mit den Haftpflichtversicherungen, warum steht dann im Gesetz nicht einfach eine Mindesthaftpflichtversicherung drin, so wie es bei jedem Auto ist? Ja, da gibt es eine Mindesthaftpflichtversicherung, die müssen Sie abschließen. Warum nicht bei solchen gefährlichen Projekten? Und warum, wenn es überhaupt auch kein Problem gibt mit den Schäden und alles, warum lehnt dann die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg die Staatsbürgerschaft ab mit dem Argument, dieses Risiko kann der Steuerzahler nicht übernehmen? Ja, aber die einzelnen Bürger vor Ort, die sollen es dann bitte persönlich und selber übernehmen. Und das ist doch das Problem. Man kann für Geothermie sein, aber man muss dafür sorgen, dass die Menschen entsprechend geschützt sind und die Umwelt. Und jetzt noch mal zu dem anderen, hatten Sie ja auch von dem Professor Müller-Syre gesagt, dass seine Berechnungen seien grober Unfug. Deswegen würde ich einfach noch mal den Professor Müller-Syre bitten, können tatsächlich Geothermieanlagen in Deutschland ohne Subventionen betrieben werden? Und vor allem, wie hoch werden die Kosten für die Verbraucher denn sein im Vergleich zu heute?
Ja, danke für die Frage und dass Sie mir die Möglichkeit geben, das auch noch mal zu berichtigen. Natürlich gibt es, wenn wir uns Island vorstellen, ja, da sprudelt das kochende Wasser nur so aus der Erde raus. Ich meine, da in diesen günstigen Situationen sind wir nicht. Wir müssen schon etwas tiefer bohren und es gibt in der Tat wirtschaftliche Anlagen der tiefen Geothermie, die gerade im südlichen Raum, ich erinnere an Malassebecken in der Nähe von München, die dann das heiße Wasser rausbringen. Es gibt immerhin 11 Kraftwerke, die mit dem heißen Wasser Strom erzeugen können. Und die sind irgendwann mal gebaut worden und die haben sich möglicherweise amortisiert. Aber wir reden hier von 10 Terawatt, meine Damen und Herren. 10 Terawatt in den nächsten 5 Jahren. So steht es in einem Antragsformular. Das ist eine derartige Investitionsmenge. Ich habe es mal für die niedrige Geothermie ausgerechnet. Das sind also dann die Oberflächen. Terawattstunden. Ja, brauchen Sie mir nicht sagen. 10 Terawatt, wir reden 10 Terawattstunden. Das sind 1,4 komplett Gigawatt. Permanent das ganze Jahr. Und wenn man die in 5 Jahren bauen will, diese Anlagen, und wenn wir sie mit Oberflächengeothermie bauen wollen, also sprich unter Nutzung von Wärmepumpen, dann ist das eine derartige Investitionsmenge. Das geht ungefähr an die 50 Milliarden Euro. Da frage ich mich, wer soll denn das eigentlich finanzieren? Wo ist denn da diese Wirtschaftlichkeit, von der mein Hintermann hier spricht? Es gibt welche, die arbeiten effektiv, da wo die Kraftwerke schon da sind, aber es ist nicht so, dass es einen Schlag gibt und die ganzen Anlagen stehen auf einmal da. Die müssen irgendwie investiert werden und vor allen Dingen muss man auch diese Investitionsmengen den Betriebskosten gegenrechnen. Und da sieht es sehr, sehr mau aus, insbesondere wenn Wärmepumpeneinsatz da ist. Da verdienen wirklich nur die Leute dran, die Wärmepumpen herstellen und die Betreiber, wenn alles schön vom Steuerzahler finanziert ist. Und dabei bleibe ich und anders ist es auch nicht.
Ich rufe auf Konrad Stockmeier von der FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nochmal zum AfD-Kollegen ganz kurz zur baden-württembergischen Situation. Sie nehmen einfach die landesrechtliche Situation überhaupt nicht zur Kenntnis. Und die sieht in Baden-Württemberg so aus, dass für solche Unternehmungen, dass für solche Projekte nur Unternehmen zugelassen werden, die etwaige Schäden überhaupt abdecken können. Und dass es sehr im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist, eben jene Risiken bei den Unternehmen zu belassen und sie gar nicht erst auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abzuwälzen. Informieren Sie sich einfach über die Gesetzeslage in Baden-Württemberg, bevor Sie hier unbegründete Ängste schüren. Sie sind einfach nicht informiert oder Sie wollen es auch nicht sein. Meine Frage geht nochmal an Frau Dr. Thelen zur Situation in München, wenn wir uns da schon im Untergrund bewegen. Zur Abdeckung von Spitzenlasten werden auch im Großraum München höchstwahrscheinlich in der Zukunft auch Wasserstoffspeicher vonnöten sein. Im Raum München gibt es Porenspeicher, die dafür geeignet sind. Mich würde interessieren, was kann man gesetzgeberisch tun, um Planung und Genehmigung, Nutzung, Schrägstrich Umnutzung solcher Speicher für Wasserstoffzwecke noch voranzubringen. Vielen Dank.
Danke, Frau Dr. Thiel.
Vielen Dank. Ja, also Sie sagten es gerade, also Erdgasspeicher sind für uns eine wichtige Säule der Versorgungssicherheit und geben uns eben auch die Flexibilität in unserem Energiesystem. Deswegen werden wir auch zukünftig Wasserstoffspeicher benötigen. Das ist auch ein Teil unseres Transformationsplans, dass wir mit Wasserstoff rechnen. Also das heißt, diese Speicher werden wir benötigen, um auch die Flexibilität und Versorgungssicherheit in München abdecken zu können. Was wichtig wäre, aktuell sind gerade bezüglich Wasserstoff hauptsächlich die Kavernenspeicher im Fokus der Bundesregierung. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall, Sie sagten es gerade auch, die Sporenspeicher hier nicht außen vor lassen. Die sind jetzt schon in der Nutzung und könnten eben auch auf Wasserstoffnutzung umgestellt werden. Also das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Die Porenspeicher müssten auch nicht direkt am Ort der Nutzung sein, sondern könnten auch über das Wasserstoffkernnetz dann auch verbunden sein. Also das heißt, sie könnten im ganzen süddeutschen Raum sein, aber es wäre für uns auf jeden Fall notwendig, wenn Wasserstoffspeicher mitgedacht werden können.
Ist noch Gelegenheit? Nein? Okay. Dann rufe ich auf Ralf Lenkert von die Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es immer beeindruckend, dass von einer Seite immer betont wird, dass es Firmen gibt, die mit Geothermie nur Geld verdienen wollen. Es gibt aber keine Firmen, die an dem bisherigen System Geld verdienen, oder? 220 Milliarden Dollar sind die Profite der fossilen Industrie, der 11 größten fossilen Konzerne im Jahr. Das heißt, jeder, der neuere Geschäftsfelder ausschließen will mit der Begründung, die könnten eventuell Geld verdienen, will eigentlich nur die Profite der alten Konzerne sichern und erhalten. Darüber wird leider nie gesprochen. Das muss auch mal hier erwähnt werden. Und die haben sehr große Profite. Und weil gerade von Valencia gesprochen worden ist, die sind auch ein Verursacher dessen, dass es so schlimm geworden ist, wie es geworden ist. Denn das ist die Folge von der Aufheizung der Atmosphäre durch CO2, durch die massive Verbrennung fossiler Rohstoffe. Das kommt mir leider zu kurz oft in der Betrachtung. Ich hätte gern die Frage gestellt, die ist mir jetzt schon weggenommen worden und beantwortet worden, zu den Konflikten zwischen verschiedenen privilegierten Nutzungen, Wind, Geothermie, Wasserstoff. Deswegen würde ich Herrn Professor Schilling die Gelegenheit geben, noch mal über Alternativen zu sprechen zur jetzigen Gesetzgebung, was der Kollege Gebhardt Sie vorhin fragte.
Sehr erste Option, Professor Schilling.
Ja, ich glaube, wenn man es vom Gesetz her sieht, wir haben relativ gute Werkzeuge, und es wurde gerade auch schon angenannt, über die VDI-Richtlinien, die genau die Detailunterscheidung oft macht und dort sehr hilfreich ist, eben auch um die Nutzungskonflikte an Grundstücksgrenzen auszuschließen und um auch sicherzustellen, dass man in der mittleren Tiefe, also wenn ich offene Systeme habe, wo ich wirklich Wasser aus dem Trinkwasserhorizont nehme und wieder in den Trinkwasserhorizont zurückführe, dass ich da sicherstelle, dass ich hier nicht den Untergrund zu sehr beeinträchtige. Eine Nullbeeinträchtigung gibt es nicht. Und deswegen geht es immer darum, um die Abwägung. Das Zweite ist, bei der Tiefengeothermie werde ich weiterhin ein aufwendiges Verfahren brauchen. Und wenn ich beschleunigen will, muss ich sehr frühzeitig eingreifen. Das heißt, 4 Wochen nach Antragstellung reichen aus, wenn ich schon 3 Monate vorher über den Antrag weiß und auch schon abgesprochen habe, also miteinander gesprochen habe, wie man bestimmte Herausforderungen, Widersprüche oder unterschiedliche Sichtweisen unter einen Hut bringen kann. Deswegen, weil die 10 Jahre sind ja nicht eine Genehmigung, sondern viele Genehmigungsschritte. Das heißt, da könnte man durch ein intelligentes Management sehr viel erreichen. Und das andere ist, und da werden die Stadtwerke noch große Herausforderungen vor sich haben, wenn jetzt 100 neue Anlagen gebohrt werden sollen, dann brauche ich sehr viel qualifiziertes Personal. Zeigen Sie mir dieses. Und da geht zum Beispiel, gibt es Ansätze, dass man sagt, man schafft auch einen Pool, der begleitend zu den Genehmigern schon die Vorarbeit macht, die Entwürfe konkretisiert, überprüft und dann erst dieses Überprüfte in ein Antragsverfahren geht. Ja, Sie wissen ja, ich bin Professor. 45 Minuten ist meine Regelzeit. Sorry.
Alles gut. Ich bedanke mich. Wir starten die 4. Runde und es beginnt Andreas Rimpus von der SPD-Fraktion.
Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen, vielleicht kannst du jetzt Herr Dr. Dümpelmann etwas kürzer. Herr Dümpelmann, ich würde Sie gerne fragen wollen zu der Bedeutung von Untergrundspeichern, insbesondere im Wasserstoffbereich. Wir haben es eben gerade gehört, dass hier auch planungsrechtliche Beschleunigung, möglicherweise bergrechtlich, von Hilfe und von Nutzen sein kann. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist denn die Bedeutung von diesen Untergrundspeichern in den verschiedenen Konstellationen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ja auch wissen, dass das Kernnetz, Wasserstoffkernnetz tatsächlich kommt, gebaut wird, und wir sozusagen zwischen der Frage des Transports, der Verteilung, die Speicherung eigentlich benötigen. Würde mich freuen, wenn Sie uns da ein bisschen zu Auskunft geben könnten.
Herr Dümpelmann.
Vielen Dank. Die genau richtige Zeit weiß ich immer nicht. Ich versuche es dennoch. Die Bedeutung von Wasserstoffspeichern ist natürlich herausragend, ganz einfach deshalb, weil Wasserstoff derjenige Stoff ist, der notwendig ist, wenn wir auf klimaneutrale Art und Weise ein ansonsten auf wesentlich Wind- und PV-basierendes Energiesystem besichern wollen. Da rede ich jetzt nicht über die Heizung zu Hause, sondern da rede ich natürlich auch darüber, dass wir ein Stromsystem zu besichern haben. Und dort ist nochmal eine Gelegenheit, auch Arbeit und Leistung sinnvoll zu unterscheiden. Wir brauchen in Deutschland ungefähr, sagt zumindest Prognos so 50, 60 TWh aus klimaneutralen Quellen oder klimaneutralen Stroms, um das Stromsystem zu besichern. Wenn ich jetzt mir überlege, irgendwo steht ein 500 MW Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 50%. Das braucht also dann nach Adam Riese 1000 MW Ausspeiseleistung und das hauptsächlich im Winter, wenn alle anderen das ja auch haben wollen. Das heißt, aus dieser simplen Rechnung geht hervor, wie außergewöhnlich wichtig Speicher für eine solche Wasserstoffwirtschaft sind. Und wenn die dann am Ende noch übrigens in Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt werden, dann besichern die natürlich nicht nur das Stromsystem, sondern auch noch besichern die Spitzen im Wärmebedarf, gerade im städtischen Raum. Denn Sie werden es nicht glauben, für Leute, die Sie mit Strom heizen, mit Wärmepumpen, und für Leute, die mit Fernwärme heizen, ist es ja, das Wetter ist dann immer dasselbe gesetzt, den Fall, Sie wohnen ungefähr am selben Ort. Das heißt, der Besicherungsbedarf ist gleichzeitig. Und das bedeutet aber, wenn wir hier über Speicher reden, reden wir über eine wesentliche Voraussetzung, ein gesamtes Energiesystem dauerhaft belastbar und sinnvoll abgesichert, mit viel Komfort für uns zu erhalten. Denn der wesentliche Punkt, zu dem wir ja hier sind, ist es, tatsächlich Fortschritt hinzukriegen auf eine möglichst unternehmerische Art und Weise. Dafür sind Unternehmen ja tatsächlich da. Und ich würde dann sagen, in dubio pro progresso, um es mal auf Lateinisch zu sagen, weil ich bin ja Doktor. Danke.
Danke. Dr. Gebhardt von der CDU-CSU-Fraktion. Ah, nein, Dr. Lenz von der CDU-CSU-Fraktion.
Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage nochmal an den Herrn Dr. Pohl. Genau. Vielleicht vorab bemerkt, wir führen ja jetzt nicht die Wasserstoffspeicherdebatte, aber der Faktor 5 ist ungefähr notwendig bei den Bornspeichern, um dieselbe Energiemenge wie bei den Erdgasspeichern zu speichern. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, aber das nur am Rande. Herr Dr. Pohl, Sie haben ja die Diskussion mitbekommen und da gab es jetzt auch einige Einwürfe, was den Grundwasserschutz und so weiter betrifft. Wie sehen Sie denn diese Punkte aus der Praxis? Und vielleicht noch ein Punkt, Sie beschreiben ja auch die Skaleneffekte, die notwendig sind, um tatsächlich die ja eh schon relativ niedrigen Ziele zu erreichen. Wie würde denn das Ihrer Meinung nach in der Praxis aussehen müssen, dass wirklich der Hochlauf der Skalierung in Deutschland stattfinden kann? Danke.
Dr. Pohl.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also zunächst einmal zum Grundwasserschutz. Das ist natürlich ein Thema, was man bei der Entwicklung von solchen Projekten sehr ernst nehmen muss. Da gibt es aber mittlerweile etablierte Techniken und Verfahren, mit denen man sehr gut klarkommt. Das, was ich immer etwas erstaunlich finde in der Debatte, ist offen gestanden, dass sich alle über Grundwasserschutz im Rahmen der Geothermie Gedanken machen, weil Grundwasserleitern, die irgendwo in einer Tiefe von 300-400 Meter vielleicht liegen, wir aber bei den Abertausenden von Öl- und Gasbohrungen, die wir in Deutschland haben, offenbar diese Debatte nie so explizit geführt haben. Zumindest ist sie nicht zu mir vorgedrungen. Also deshalb, es gibt da Methoden, mit denen man von Standrohren über mehrfache Verrohrung und Ähnliches, wie man das Grundwasser sehr gut schützen kann. Wir haben da selber Projekte in Bereichen von Mineralwasserherstellern realisiert und haben mit denen, für die ist nun wirklich das Grundwasser das Lebenselixier, die wirtschaftliche Grundlage, es geschafft, solche Projekte durchzuführen. Also ich sehe das, das ist ein Thema, was man ernst nehmen muss, aber es ist absolut machbar und handelbar. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man auf der planungsrechtlichen Seite sich nochmal Gedanken macht, wie man mit verschiedenen Wasserschutzzonen umgeht, weil dort natürlich große Flächen mittlerweile über Wasserschutzzonen 1, 2, 3 abgedeckt sind. Zu dem zweiten Thema der Skalierbarkeit. Wir müssen uns über eins, glaube ich, im Klar sein. Wir reden heute hier sehr stark über die technischen, auch sicherlich erforderlichen Änderungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wir brauchen einen Gleichklang. Wir brauchen einen Gleichklang zwischen den rechtlichen Rahmenbedingungen, zwischen der tatsächlichen Wirtschaft, die in der Lage ist, diese Projekte zu realisieren, und den finanziellen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, die beiden letzten Punkte, die müssen wir noch ins Blickfeld nehmen, wenn wir wirklich über eine Skalierbarkeit nachdenken. Wir haben derzeit viel zu wenig Bohrgeräte in Deutschland. Wir haben viel zu wenig Mannschaften. Herr Professor Schilling hat darauf hingewiesen. An allen Ecken und Enden wird es knapp krachen. Wir werden auf die ganz wenigen Serviceunternehmen, die hier in Deutschland derzeit tätig sind, die werden Schwierigkeiten haben, schon die geringe Anzahl von Projekten, die derzeit realisiert werden, zu bedienen, geschweige denn das, was wir uns eigentlich vorstellen, um ihren Beitrag zur Wärmewende zu leisten.
Vielen Dank. Ich rufe auf Herrn Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, wir haben uns recht tiefgehend damit befasst und ich denke auch die Atmosphäre und die Diskussion ist hochwertig. Und ich muss deswegen aufgrund der Diskussion, die teilweise aber wirklich an der einen Stelle mal unterirdisch war, darauf hinweisen, dass wir uns gegenseitig in der Tat Respekt zugestehen sollten, sachlichen Respekt. Aber wir müssen auch darauf hinweisen, wenn hier teilweise von Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, für Fortschritt und Freiheit zu stehen, in Wirklichkeit, wenn ich jetzt im LinkedIn nachsehe, aber beispielsweise an der IHK für München und Oberbayern, ganz, ganz dolle Dinge vorwerfen, nur weil sie sich inhaltlich mit Dingen der AfD auseinandersetzen. Da muss man schon mal darauf hinweisen, dass solche Herren, die hier auch dozieren und hier als Sachkundige da sind, bitteschön auch den Unterschied zwischen Arbeit und Leistung kennen sollten. In der Tat wären 10 Terawatt an Leistung nicht leistbar. Es wäre eine gigantische Summe. 10 Terawattstunden hieße, diese Leistung brauchte nur eine Stunde im Jahr laufen. Also diese Unterschiede nicht mal zu betonen und auch im Übrigen statt von Geothermie, von Geometrie zu reden. Sorry, wir sollten uns wirklich zugestehen, dass wir hier sachkundig miteinander arbeiten. Und das hat, glaube ich, diesen Boden ein Stück weit verlassen. Bei aller Herausforderung und aller Akzeptanz der Komplexität der Dinge, das war wirklich daneben. Aber lassen Sie mich die verbleibende Zeit noch kurz eine weitere Frage an Frau Dr. Niklas stellen. Ja, es geht ja noch weiter. Im Gesetz sind ja einige Dinge drin, der Verfahrensbeschleunigung dienen. Sie haben auch in Ihrer Stellungnahme schon was geschrieben dazu. Können Sie uns vielleicht zur Beteiligungsfiktion im Paragraph 15 Bundesberggesetz noch etwas sagen? Und zwar, was würde eine solche Regelung, die Beschleunigungswirkung bezüglich Beschleunigungswirkung und Rechtssicherheit von Entscheidungen bedeuten, die Beteiligungsfiktion, wenn Sie das noch mal einschätzen, bitte. Dankeschön.
Frau Dr. Niklas.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Herrmann, das mache ich gerne. Solche Beteiligungsfiktionen, die bewirken im Prinzip eine formelle Frist. Ne? Also in dem Fall ist es ja so, dass wenn die zu beteiligende Behörde sich innerhalb eines Monats nicht zurückmeldet, geht man davon aus, dass sie sich nicht äußern will. So, und eine solche Beteiligungsfiktion hat keine Auswirkungen auf die zu prüfenden Belange. Das heißt, wenn sich nach Ablauf dieser Frist die Behörde dann doch noch räuspert oder wenn die entscheidende Behörde feststellt, da sind Belange, die haben wir übersehen, müssen wir aber berücksichtigen, dann muss sie das tun. So, das heißt, es entsteht ein Zustand der Rechtsunsicherheit. Wenn die Frist verstrichen ist, die Behörde sich nicht meldet, heißt es nicht, man ist auf der sicheren Seite mit den inhaltlichen Belangen. Es kann durchaus sein, dass diese noch zutage treten und dann in der Entscheidung auch zu beachten sind.
Vielen Dank. Ich rufe auf für die AfD-Fraktion Marc Bernhard.
Nochmal ein sicher Stockmeier. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht verstehen wollen. Es geht doch, wenn es alles kein Problem ist mit der Haftung und mit den Risiken, warum kann man nicht ins Gesetz eine Mindesthaftungssumme reinschreiben, wie es bei Autos 7,5 Millionen sind? Ich selbst als Anwalt brauche, um überhaupt meinen Beruf ausüben zu können, eine Haftpflichtversicherung, sonst werde ich gar nicht zugelassen. Und warum ist es bei so Hochrisikoprojekten, die potenziell große Chancen haben, aber natürlich auch potenziell ein großes Risiko haben für die Menschen und für die Umwelt, da nicht erforderlich? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und Sie müssen auch noch mal Folgendes feststellen, dass es natürlich einen großen Unterschied macht, ob ein Stadtwerk so ein Projekt vorantreibt, ob es eine private GmbH ist, die das macht. Das ist ein Stadtwerk, da steht die Stadt dahinter, die wird nicht pleite gehen. Ja? Aber eine GmbH, eine private GmbH, da ist das was ganz anderes. Und wir haben es ja in der Vergangenheit genau erlebt. Das war beispielsweise der Fall in Böblingen. Da ist die GmbH pleite gegangen, nur 5 Millionen Versicherungssumme. Und die Bürger haben in die Röhre geschaut und haben nach 20 Jahren ihr Geld noch nicht bekommen. Das ist nämlich das, was die Realität ist. So, und jetzt würde ich dem Herrn Professor Müller-Syrent noch mal die Gelegenheit geben, vielleicht auf die Einwürfe des Kollegen Herrmann einzugehen und ihm vielleicht einfach noch mal dazu Stellung zu nehmen.
Ja, danke für die Herr Möglichkeit, aber mich lässt das im Wesentlichen kalt. Ich meine, wer einen Versprecher zum Anlass nimmt, um hier Stunk zu verbreiten, dann muss ich sagen, dass der disqualifiziert sich selber. Ich meine, wenn er meinen Bericht gelesen hätte, da würde er sehen, dass ich nicht von Geometrie und auch nicht von Terawatt als Leistung redete. Ja, aber er hat das halt nicht gelesen und er will einfach hier nur Stunk machen. Das ist ganz klar. Es steht da Wattstunden und wenn man sich mal verspricht, sehen Sie es mir nach. Aber wenn jemand natürlich das zum Anlass nimmt, um hier mich da irgendwie persönlich anzugehen. Ich halte ihn eigentlich für nach wie vor einen intelligenten Mann, aber er disqualifiziert sich eben. Er denkt eigentlich in seiner ganzen Sache nicht im Sinne der Steuerzahler und der Gesetzgebung, sondern er denkt an seine persönlichen Agenda-Geschichten, die er hier durchdrücken will. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Da macht er mich auch irgendwie kaputt. Genauso mein Hintermann hier, der unkompetent und so weiter. Ich meine, ich bin Professor für Elektrotechnik. Ich werde wohl unterscheiden können, was Terawattstunden und Terawatt sind. Und wenn man sich mal verspricht, sehen Sie sich mal nach, auch die Zuschauer zu Hause an dem Bildschirm.
Okay. Dann rufe ich auf Herrn Stockmeier von der FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wissen Sie, Herr Kollege von der AfD, Herr Bernhard, verstehen wollen und so weiter und so fort. Ich stelle hier einfach auch nochmal öffentlich fest, damit es die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einfach wissen. Sie wollen die bestehende Gesetzeslage in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern offensichtlich schlicht und ergreifend nicht zur Kenntnis nehmen. Fakt ist, dass Sie in Baden-Württemberg ohne entsprechende Betriebshaftpflichtversicherungen, die mit entsprechenden Haftungssummen hinterlegt sind, wo es dann weitere Rückfalloptionen gibt, falls ein Unternehmen pleite gibt. Fakt ist, dass Sie zweimal 20 Millionen pro Jahr, bringen Sie sich einfach auf den Stand der Dinge, weil es auf landesrechtlicher Ebene geregelt ist. Also es ist wirklich abenteuerlich, was Sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und das auch noch als Rechtsanwalt. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Frau Dr. Thelen, ich möchte an Sie noch eine Frage stellen und jetzt greifen wir es doch mal in der Praxis auf. Mit über 20-jähriger Praxiserfahrung mit Geothermie im Großraum München. Wie wird es dort denn eben tatsächlich gehandelt? Auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, wenn Bohrungen stattfinden, wenn ein Schaden entsteht. Wie läuft es in der Praxis ab? Vielleicht können wir hier da gemeinsam noch Aufklärungsarbeit leisten, damit die Bürgerinnen und Bürger auch erfahren, was der Sachstand ist und damit nicht solche Angstschürereien hier im Raum stehen bleiben. Danke.
Frau Dr. Thelen.
Ja, vielen Dank. Also wie es vorhin eingangs bei Herrn Steitmann schon sagte, wir haben 6 Anlagen, die sind im Betrieb. Die 7. wird gerade gebaut mit einer intensiven Bürgerbeteiligung. Das heißt, die Bürger werden eben in die Anlage eingeladen zu allen Bauphasen. Wir klären auf, beteiligen, informieren, haben die Bezirksausschüsse dabei. Das heißt, wir sind in einer ganz aktiven und intensiven Kommunikation. Wenn wir nicht dran glauben würden und wenn wir auch nicht diese erfolgreichen letzten 20 Jahre gehabt hätten, würden wir jetzt nicht in mindestens 10 weitere Anlagen investieren. Das heißt, da wollen wir hin und deswegen kann ich eben wirklich nur plädieren, die Chance noch weiter zu nutzen. Auch die Frau Gerlach hat es gerade auch gesagt, gerade der Paragraph 2, der sollte noch erweitert werden, denn der Anwendungsbereich sollte sich eben auch auf die Nutzung dieses Gesamtsystems konzentrieren und eben, wie gesagt, das komplette System, also Umsetzung, Aufsuchung, Gewinnung, Bereitstellung und eben, Sie dürfen es eben nicht vergessen, nicht nur der Wärmeleitungen, sondern eben auch der Stromleitungen, gerade für die Großwärmepumpen, und die werden wir in anderen Bereichen außer für München brauchen, müssen zum Teil Umspannwerke gebaut werden und auch für ein Umspannwerk brauchen Sie eine Fläche und Sie brauchen mindestens 10 Jahre Vorlauf. Das heißt, müssen wir mitdenken und deswegen bitte an die RED 3 noch denken. Diese Go-To-Gebiete, die wir für PV und Wind haben, wären wirklich hilfreich, und denn wir brauchen einfach mehr Anlagen.
Vielen Dank, Frau Dr. Thelen. Man sieht, wie Sie für diese Dinge brennen, und das ist auch richtig so. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen, bei Ihnen für Ihre Beiträge und für die Geduld bei der Beantwortung der Fragen. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen in diesem Fall tatsächlich für das Stellen der Fragen und die interessanten Erläuterungen, die dabei waren heute, und wünsche Ihnen allen einen sehr guten weiteren Tagesverlauf.